Es ist unfassbar, aber wir können es endlich sagen. Herzlich willkommen bei Folge 29 von Games & Mics.
Nicht mal rund.
Die ist nicht mal rund.
Solch festlichen...
Was?
Wie sagt man? Festliche Weihnachten.
Noch ist ja nicht Weihnachten.
Festizität.
Es ist aber fast Weihnachten. Naja, wir haben fast 29 Wochen gebraucht, bis jetzt endlich mal eine neue Folge kommt, gefühlt.
Ernsthaft?
Naja, nicht ganz. Eher so 10.
29 Wochen, wo kann ich sagen, wenn 50 hat ein Jahr.
52 genau genommen haben meine Jahre.
Ja, ja gut. Zwei sind bei mir beschissen, die streiche ich.
Also so oder so haben wir sehr lange gebraucht. Wie sagt man da jetzt am sinnvollsten?
Es war deine Schuld.
Sorry? Oder so? Es war in der Tat tatsächlich hauptsächlich meine Schuld, weil ich war ein bisschen busy, ne?
Und bist du über einen großen Teich geschwommen?
In Urlaub.
Zweimal, möchte ich kurz anmerken.
Ich war zweimal im Urlaub?
Ja, du warst in der Zeit, in der wir nicht broadcasten, warst du zweimal im Urlaub, Sportsfreund.
Wo soll ich denn bitte noch gewesen sein?
Ja, du warst zweimal in Usern.
Ja, aber wir haben doch nicht seit Juli nicht mehr gepodcastet. Nee, mein Freund.
Echt?
Ich kann sogar mal hier in die Notes reinschauen und stelle fest, dass unsere Folge 28 im September 2013 war.
Wirklich?
Und ich war im Juli in Texas.
Ach komm, was machen wir denn dann so ein Geschiss?
Ja, also auf jeden Fall, ich sehe, wenn das Datum stimmt auswendig, weiß ich gerade nicht, weil ich nicht auf der Website bin, haben wir ja am 2.9. unsere letzte Folge aufgenommen und dann müsste so Anfang September irgendwie online gegangen sein.
Okay.
Demzufolge sind das jetzt 3 Monate.
Just in time for the holidays.
Ja, jetzt haben wir lang genug da rumgefaselt. Da unsere Vorbereitungen auch immer so ausufernd sind, erklärt das natürlich, warum es so lange dauert.
Oh.
Nee, Spaß beiseite. Ich war tatsächlich in Urlaub und danach, wie gesagt, etwas busy, so dass das alles irgendwie nicht funktioniert hat.
Ah nee, es war eine Konferenz, glaube ich.
Nee, das war Urlaub und Konferenz.
Nee, ich glaube, du warst zweimal in den USA.
Ich war dieses Jahr zweimal in den USA, aber ich war nicht im Zeitraum von September bis heute zweimal in den USA.
Ich habe ja ab morgen 2 Wochen frei. Ich werde ein bisschen in...
Ich war dieses Jahr sogar 3 Mal in den USA, aber nicht jedenfalls, ja, aber nicht in diesem Zeitraum.
Ich werde ein bisschen recherchieren.
Ich war de facto unterwegs, das ist schon richtig. Aber nicht...
Wie auch. Ich ruhig raus.
Es war jedenfalls schön dort.
Definitiv schöneres Wetter als hier.
Ja, und in der Zeit ist natürlich sehr, sehr viel passiert, muss man sagen, seitdem das Ganze vergangen ist. Es sind diverse Devices erschienen, wo wir nachher noch so kurz im Max-Bereich dazu kommen, auch wenn das mittlerweile eher ein alter Hut ist. Es sind mittlerweile durchaus Spielkonsolen erschienen.
Ach, das habe ich mitbekommen.
Ja, das kann man so sagen. Und sonst ist auch irgendwie recht viel passiert. Wir haben uns aber entschieden,
dass wieso ist eigentlich so viel Kohlensäure in der Clubmate, ey?
Das weiß ich nicht. Wir haben uns entschieden, dass wir das ganze alte Gesums aus unseren Notizen mal rausgeschmissen haben. Und wir werden euch jetzt nicht mehr mit Zeug behelligen, was eigentlich schon 2 Monate alt ist, sondern nur noch, wenn es unheimlich wichtig scheint. Das heißt, wir haben uns jetzt mal konzentriert darauf, dass wir die Essenz von allem, was jetzt so kürzlich passiert ist, euch nochmal rüberbringen.
Mhm.
Habe ich das sinnvoll zusammengefasst?
Das kann man so sagen. Ich musste schmerzlichst viele der grandiosen anderen Themen meinerseits löschen.
Um das jetzt mal zu übersetzen für unsere Hörer, ich fragte ihn dabei, möchtest du dazu was sagen? Ah, nee, das kann raus.
Guck.
So ungefähr lief's.
Ich habe Borderlands 2 nicht erwähnt.
Ja, das stand auch nie in den Shownotes.
Das schwarze Auge Satinavs Ketten nicht erwähnt.
Auch das stand nie in den Shownotes.
Kentucky Route Zero habe ich nicht erwähnt.
Das habe ich reingeschrieben.
Mark of the Ninja habe ich nicht erwähnt. Ich habe Monaco nicht erwähnt. Und ich habe Planetary Annihilation nicht erwähnt.
Was, wenn ich dir jetzt sage, du hast sie gerade eben alle erwähnt?
Aha. Ja, aber gut, das war's jetzt. Wir werden nicht drüber reden. Aber ich habe es mir gekauft und gespult. Geh.
Ja, jetzt reicht's aber auch.
So.
Legen wir mal los mit dem Ding überhaupt. Für einige, wie ich festgestellt habe, lässt es allerdings andere in der Firma bei uns komplett kalt.
Nämlich?
Die beiden Konsolen, die erschienen sind.
Ich habe nicht eine einzige.
Ich habe beide, genau genommen eine sogar doppelt noch.
Hast du nicht dreimal?
Ja, nee, das eine habe ich dann direkt wieder getauscht. Also,
okay.
Genau genommen habe ich sie nur
aber zweimal. Insgesamt hattest du dreimal eine
insgesamt
Xbox?
Insgesamt hatte ich 3 Xboxen, von denen ich 2 momentan noch habe und eine PS4.
Doof, ne? Ja. Hättest du lieber 2 PS3s, 4s, dann ja, könntest du eine fürs Doppelte verkaufen.
Ja. Ja, das ist richtig.
Die Xbox will irgendwie keiner.
Nicht so. Ja, das ist ein bisschen blöd. Ich könnte da jetzt episch drauf eingehen, warum dem so war. Sagen wir mal so, DHL war nicht so zuverlässig und ich war ungeduldig, so dass ich eine zweite erwurb. Und die ist jetzt momentan bei mir.
Und die war auch noch im Arsch.
Und die zweite war auch noch in Arsch und die habe ich dann direkt wieder umtauschen müssen. Und wie auch immer. Aber, nachdem diese Anfangshürden überwunden sind, kann ich sagen, ich habe jetzt beide Konsolen zu Hause funktionsfähig stehen.
Na, dann leg mal los.
Naja, das ist ja das Wichtige.
Also, mehr gibt's ja eigentlich auch nicht zu erzählen.
Es gibt ja nicht gerade viele Launch-Titel.
Das ist der Grund, warum wir die gerade so einigermaßen...
Ja, so kann man das aber generell mal gar nicht sehen. Weil es
Ja, ich habe ja dran rumgespielt, das finde ich ja wichtig. Gar nicht ist ja auch nicht schön.
Ja, du hast tatsächlich bei mir dran rumgespielt, also nicht, also an meinen Konsolen, ne? Nur hier.
Also am Controller.
Richtig, am Controller von den Konsolen. Ich habe ein paar Spiele dafür und da sind auch tatsächlich ein paar gute dabei.
Nenn mir eins. Es gibt
auch ein paar schlechte. Das eine ist überhaupt kein Problem. Ich könnte sogar zwei nennen, die immer noch kein Problem sind. Ich kann sogar drei nennen, die auch noch kein Problem sind. Ich könnte sogar vier nennen.
Von einer Konsole?
Alle für eine Konsole, ja.
Wirklich? Jetzt bin ich gespannt.
Das sind aber nicht unbedingt Titel, die es nicht schon für die alte Konsole auch gab.
Okay.
Fangen wir an mit NBA 2K14. Kein Spiel für dich.
Das habe ich auch noch gar nicht gesehen. Das würde ich gerne mal sehen.
Momentan, ich glaube, über beide Konsolen hinweg, ich habe es jetzt für die PS4, ist es das bestbewertetste. Also es hat so auf Metacritic, glaube ich, irgendwie so 93 oder irgendwas in dem Dreh.
Na, wenn es da steht.
In dem Dreh. Wenn es da steht, muss es so sein.
Nee, aber ich glaube, es ist auch das bestverkaufteste Next-Gen-Spiel.
Es ist auch super. Also es sieht unfassbar gut aus. Und es hat, ist eigentlich so das Einzige, wo ich ein bisschen intensiver drauf eingehen kann jetzt, deswegen mache ich das einfach mal zu den verschiedenen Spielen. Es hat mich ziemlich gefesselt, muss ich sagen. Die haben schon immer, wer die Spiele schon mal gespielt hat,
geflasht.
Hat's nicht unbedingt geflasht, eher gehookt, wenn man es schon so ausdrücken möchte.
Echt? Ich dachte, man ist erst geflasht und dann gehookt.
Ich war ein bisschen geflasht, aber gehookt ist natürlich das Entscheidende. Das ist
schon geil, diese Sprüche hier.
Ja.
Es kommt
ziemlich aus dem Kanönje hier. Jedenfalls bin ich da ziemlich fasziniert von.
Mhm.
Die hatten schon immer so einen My-Career-Mode, wo man sich einen eigenen Spieler erstellen konnte und mit dem dann halt eben so langsam karrierisiert, also besser wird. Und jetzt in dem neuen haben die aber eine Story dazu gebaut. Und das habe ich im Sportspiel ehrlich gesagt so noch nicht gesehen, zumindest nicht in der Tiefe. Das heißt, Es geht im Prinzip damit los, dass man seinen Spieler erstellt und dann mitverfolgt, gemeinsam mit dem Agenten in so einer Hintergrundgeschichte, wie man zum ersten Tryout geht für die NBA. Und was dann ist
Tryout?
Erkläre ich jetzt nicht alles. Die Leute, die mir uns zuhören, die was von Sport verstehen, wissen okay. Das. Dann wird man in die NBA gedraftet. Da käme jetzt deine nächste Frage. Was heißt in die NBA gedraftet?
Nee, das kenne ich aus NHL.
Und man wird da kann ich ein bisschen spoilern, in der ersten Runde gezogen. Und kann dann bei einem Verein, den man gut fand, mit dem man vorher auch Interviews geführt hat, wo man so Fragen beantwortet, mit dem Scout von denen zusammensitzt, wird man halt eben eingesetzt. Ich bin jetzt bei den Minnesota Timberwolves gelandet. Nicht gerade mein Traumverein, aber okay. Und spiele da jetzt so munter die Saison durch. Ich würde sagen, ich habe jetzt so ein bisschen mehr als die Hälfte der Saison habe ich hinter mir. Das geht im Endeffekt dann sogar recht schnell, weil du halt als Rookie nicht jedes Spiel komplett spielst. Du sitzt halt auch viel auf der Bank.
Das okay, aber dann wie lange geht sozusagen dann eine Saison im Normalfall?
Saison normalerweise 82 Spiele, glaube ich, insgesamt.
Aber ich meine jetzt so gefühlt im Spiel, meine ich.
Ich habe die Saison noch nicht durch, also ich weiß es nicht.
Also länger als ein paar Stunden?
Ja, definitiv länger als ein paar Stunden.
Okay.
Und man geht halt von Spiel zu Spiel. Und was halt nett gemacht ist, das ist dann nicht einfach nur, ja, ich spiele dieses Spiel, dann kommt das nächste Spiel, ich kriege ein Statscreen oder so, sondern da sind halt immer wieder so geskriptete Events mit drin. Also das erste Mal, wo man länger eingesetzt wird, verletzt sich halt dann der Point Guard aus dem eigenen Team und oder ein Spieler, ein wichtiger. Point Guard, ja. Und man ist halt, da kriegt dann selbst halt die Chance, mal zu spielen. Und so nach und nach kriegt man ein bisschen mehr Spielzeit, wenn man sich nicht ganz doof anstellt. Und hat dann so Erlebnisse. Man trifft, keine Ahnung, im Spielergang dann nach dem Spiel habe ich dann LeBron James getroffen. Da kam er auf mich zu und sagt so, hey Junge, bist ein Rookie, aber das machst du echt ziemlich geil. Hat mir gefallen, was du da gemacht
hast. Das sagt er doch zu allen, die neu anfangen, Mensch.
Gibt ein paar Tipps. Nee, das hat er nur zu mir gesagt.
Ah, okay.
Ja. Und das ist im Prinzip
wahrscheinlich so, gibt's ein Achievement dafür.
Das ist das, was relativ stark fesselt. Wenn du die Spiele dann ordentlich spielst, kriegst du da so Credits dafür. Mit den Credits kannst du deine Skills insgesamt ein bisschen verbessern, okay, deine Freiwürfe, deine Dreier und so weiter.
Ich dachte schon.
Und kannst dir neues Outfit irgendwie kaufen und alles mögliche. Also Menge Zeug, was man nicht braucht, aber viele gute Sachen, die man braucht. Und so ist letztendlich das Spiel. Du kriegst immer von deinen Mannschaftskameraden, kriegst du so ein Rating oder generell das Spiel gibt dir so ein Rating, wie du spielst. Das geht von A+, glaube ich, bis, keine Ahnung, F oder so. So weit unten war ich noch nicht, aber ich war auch noch nicht so weit oben.
F wie Falk.
Halt amerikanisches Notensystem sozusagen. Und das weshalb belohnt für gute Aktionen, geht das Rating halt nach oben, wenn du irgendwie einen scheiß Pass spielst, geht's nach unten.
Kriegst dann mehr Credits.
Kriegst dann logischerweise ein besseres Rating, dadurch mehr Credits. Okay. Und das ist eigentlich ganz cool. Hast auch so spezielle Ziele im Spiel, die du bekommst. So nach dem Motto, ja, sorg dafür, dass dein Gegenüber weniger Punkte macht als du jetzt für den Rest des Spiels. Mhm. Und solche Geschichten, wenn du die schaffst, kriegst du nochmal extra Punkte dazu. Und dann hast du noch so Social Media Challenges, das vor jedem Spiel kriegst du, da siehst du so ein bisschen hingefaktes Twitter-Ding halt und dann sagt halt irgendeiner von der anderen Mannschaft, hey, ich wette, du schaffst nicht, 5 Assists zu geben im nächsten Spiel. Ist dann so geflaggt als Challenge und dann, wenn du das im Spiel doch schaffst, dann kriegst du da nochmal extra Credits und sowas dafür. Also das ist eigentlich ganz nett gemacht. Und ja, so zieht sich das dann so durch. Macht ziemlich viel Spaß. Großer Nachteil, es hat Ladezeiten wie Sau, muss ich leider sagen. Das gilt jetzt für die PS4. Ich weiß nicht, wie es auf der Xbox One ist. Auf der PS4 ist es während des Spiels alles kein Problem. Aber zwischen den Spielen gehe ich kaputt bei den Ladezeiten. Also ich finde sie unfassbar lang. Vor allen Dingen, weil man manchmal nur einen Knopf drücken kann dann und dann kommt wieder Ladezeit. Und das ist das, was ich nicht so ganz verstehe. Zumal das auch noch so ein kleiner Kritikpunkt ist, ganz oft ist das Spiel, zeigt es dir irgendwas, du würdest erwarten, dass du jetzt mit dem Knopfdruck abbrechen kannst, also das überspringen kannst, so diese Eingangssequenz oder irgendwas vom Spiel. Kannst du auch, aber nicht direkt. Was? Das dauert oft so 5 Sekunden, dann kannst du den Knopf drücken und kannst es überspringen. Das Spiel kommuniziert dir aber nicht, wann das soweit ist. Sondern du tippst halt auf der Taste rum und irgendwann hast du so ein Gefühl, wann kannst du ihn jetzt so in etwa drücken.
Das heißt, du siehst nicht mal ladebar.
Du siehst gar nichts, ne. Also das Spiel fängt halt an, du siehst diese Sequenz und dann drückst du halt, geht nicht, drückst wieder, geht nicht und irgendwann nach ein paar Sekunden geht's halt dann, dass es das abbrechen kann. Und das ist halt bei allem, was das Spiel macht. Und das ist so ein bisschen blöd. Ansonsten noch so spielerischen Tipp, wenn ihr euch selbst als Figur, also als Basketballer erstellt in dem Spiel, solltet ihr es euch holen oder irgendwo mal zocken. Es ist nicht so eine clevere Idee, wenn ihr nicht ganz so groß seid und vielleicht nicht der Allerschlankste seid, weil die Körpermaße des Spielers schlagen sich natürlich auch auf die bestimmten Fähigkeiten des Spielers im Spiel nieder. Und man sollte vielleicht nicht unbedingt mit 1,80 und einer etwas höheren Kilozahl in dieses Spiel reingehen.
Das heißt, ich bin nicht so ideal.
Ja, du bist zu kurz. Eher, du bist halt nicht so groß. Also
eher Wasserhalter im Spiel.
Und eher halt dünner. Ja, vielleicht wärst du schnell im Spiel. Das kann schon sein. Also nun ja.
Ja gut, ich komme ja an Korb ran, ist ja auch schon.
Ja, das macht ja nichts, Point Guard. Ich ja auch nicht. Also Point Guards, Aufbauspieler müssen nicht unbedingt an Korb rankommen.
Ich will hier schon den fetten Fame abkriegen, Mann.
Ja, aber du machst deine Punkte dann vielleicht mit 3 Jahren von draußen und sowas.
Ja gut, meine Augen sind schlecht. Ich kann so weit gar nicht werfen.
Tja, ich kann dir sagen, du kannst die Sehschärfe nicht konfigurieren.
Ist nicht einfach.
Punkt Jetzt habe ich lange da zu erzählen, wie das in dem Karrieremodus ist. Das Spiel hat natürlich auch noch diese ganz normalen Modi mit gegeneinander spielen und so weiter. Und für die, die es interessiert, zum ersten Mal NBA 2K14 gibt's die Euroleague, also die europäische Liga.
Okay.
Nicht komplett leider, sonst wäre auch der FC Bayern Basketball dabei. Aber sie haben Top-Teams aus der letzten Saison. Sozusagen, sowas wie Alba Berlin ist dabei, Galatasaray Istanbul und so weiter. Die haben sie umgesetzt. Das heißt, man kann auch, wenn man jetzt eher im europäischen Basketball unterwegs ist, sich interessiert, kann man das auch machen. Man kann die sich auswählen. Das
sind aber schon genug Clubs. Nicht nur 3 oder 4.
Das sind 14 oder 16 aus Europa. Okay. Plus halt natürlich die ganze NBA halt komplett mit Lizenzen und so weiter.
Okay.
Ja, also kann ich sehr empfehlen.
So, das ist ein Spiel.
Das ist ein Spiel. Das zweite, was in eine ähnliche Richtung geht, FIFA 14, kann ich definitiv sagen. Ist,
das haben wir doch zusammen, haben wir zusammen gespielt, genau. Da wurde ich ja annihiliert.
War nicht so deins, weil du, glaube ich, immer verloren hast, aber.
Ja, aber immer knapp, es war immer nur ein Tor.
Ja, du warst ja frustriert. Ich habe ja gesagt, das ist ja gar nicht so deutlich, aber es war halt doch eigentlich deutlich genug. FIFA 14, ich glaube, ich brauche zu FIFA jetzt echt nicht ausufernd erzählen. Ist ein gutes Spiel, macht Spaß, sieht auf der Konsole auch gut aus. Punkt.
Oh, das sieht tatsächlich sehr cool
aus. Kann man mal machen. Dann würde ich noch ergänzen, als drittes, das ist vielleicht jetzt auch wieder eher was für Leute, die mit Sport mehr anfangen können.
Ach so, Moment, FIFA war für, wo haben wir das gespielt? Xbox, ne?
Auf der Xbox One, genau. Auch ebenfalls Xbox One, Madden 25.
Das ist schon wieder so ein Spiel,
was... Madden
eigentlich, ich habe ja bei dir jetzt angefangen mit NFL gucken im Fernsehen, ab und zu mal.
Genau.
Das ist eigentlich schon ganz witzig. Und so schwer ist es auch nicht, obwohl ich schon wieder alles vergessen habe. Zumindest die Details, aber das Spiel habe ich noch nie gespielt. Noch nie.
Also Madden 25 ist cool. Es ist wenn man es, sag mal, in den Simple-Modus schaltet, kommt man da auch relativ gut durch. Und wenn man dann halt ein bisschen mehr auswählen will, dann kann man das auch alles machen. Die haben ein sehr cooles Feature. Und zwar gibt's ja für die Xbox One diese Smart Glass App, die aktualisierte fürs iPad. Und du kannst, wenn du das Spiel spielst, parallel dazu auf dem iPad eben halt so ein Companion offen haben. Und dann zeigen sie dir zum Beispiel, basierend auf dem Spielzug, den du gerade wählst, wie die Chancen von dir dann sind gegen bestimmte Aufstellungen vom Gegner. Oder je nachdem, wie der Gegner gerade spielt, sagt er dir, was sinnvoll wäre, dagegen zu tun. Und zwar nicht nur mit diesem simplen, wo dir im Spiel was vorgeschlagen wird, sondern sie nutzen dazu Erfolgswahrscheinlichkeiten, die diese Spielzüge bisher jeweils gegeneinander hatten, aus der Community. Das heißt, also sie analysieren Spiele, die schon stattgefunden haben, und basierend darauf machen sie dir Vorschläge, wie du dann dein Spiel gestalten kannst. Sehr cool.
Okay.
Ja, das kann man sagen. Müssen
wir mal spielen. Ich habe ein NFL noch nie gespielt. Ist mir aber auch völlig unklar, warum das 25 heißt.
Ja, es heißt 25, weil es insgesamt das 25. Spiel ist aus der Serie.
Okay, das habe ich mir gedacht, aber irgendwie gibt es das seit 25 Jahren.
Das Ding gibt es seit 25 Jahren. Ne?
Ernsthaft?
Zumindest gibt es 25 Versionen, aber
was muss genau heute?
25 Jahren sein.
2013.
Genau, 2013, ja.
Nicht schlecht.
Das ist schon ganz ordentlich. Jo, und das ist halt was für Fans von Football. Also das ist vielleicht nicht für jeden was. Ich weiß, dass die Football-Dinge immer so ein bisschen am Rande irgendwo sind. Die meisten lieber halt Fußball oder Basketball spielen. Aber ich kann wirklich sagen, also das Ding ist echt gut gemacht. Und ja, für Fans des Genres, wie man so schön sagen würde. Recht statistiklastig das Ganze. Was noch witzig ist dabei, man kann halt die ganzen Spielzüge über Kinect ansagen. Dazu müsste man sie halt kennen. Also wer selbst so Hobby-Quarterback ist oder sowas oder so viel Football guckt, dass er halt ganz genau weiß, was die Jungs immer so rufen und wie das alles so läuft, kann man das ansagen.
Und das können wir ja vielleicht nochmal zwischenwerfen. Der Preis für die mieseste Lokalisierung einer Konsole geht an.
Das hätte ich jetzt noch erwähnt im Nachgang. Können wir tatsächlich, aber wenn du möchtest, einschieben.
Nee, also ich dachte jetzt nur, weil wenn die Konsole auf Deutsch ist und ich muss auf Deutsch englische Kommandos, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Kommandos im Football deutsch sind.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber wenn wir jetzt schon bei dem Exkurs so halb sind, können wir jetzt auch vollständig vollziehen. Ja. Ein Punkt, der an der Xbox One von hier bis nicht mal 10 Zentimeter weiter gedacht war, ist
Allerhöchstens,
und ich weiß nicht, was erlauben Loka, ist Loka.
Naja, ist ja nicht nur eine Loka-Sache, also das ist auch wahrscheinlich wie eine Architektursache, ist halt trotzdem ins Klo gegriffen.
Also um es mal kurz zu sagen, ich spiele ja Spiele normal immer auf Englisch. Also ich tue das grundsätzlich. Und das war bisher nie ein Problem, im deutschen Store einzukaufen mit meiner deutschen Kreditkarte und die Spiele dann eben auf Englisch zu spielen. Das geht aber nicht mehr. Denn Sprache und Region, in der man sich befindet, beziehungsweise Store, auf den man connected, ist jetzt ein und dasselbe. Das heißt, wenn ich auf Englisch spielen möchte, habe ich die Wahl zwischen USA, England oder Australien als Store, brauche dementsprechend auch ein dort zu verwendendes Zahlungsmittel, was grundsätzlich irgendwie etwas blöd ist.
Also, ohne dortige Adresse?
Ich besitze zwar eine Lösung für die USA und nutze das jetzt auch, aber trotzdem ist das nicht das, was man grundsätzlich erwarten kann, wenn jemand, der in Deutschland wohnt, ganz gerne abends auf Englisch spielen würde.
Nee, das gibt's nicht.
Ich vermute, auf UK, also in England geht's, also den Weg könnte man noch wählen, weil man da vermutlich mit deutschen Zahlungsmitteln besser zahlen kann als drüben in Staaten, so wegen Europa und so. Grundsätzlich ist es aber total dämlich, und wenn ich das Ganze im deutschen Store einkaufen will, heißt es automatisch, ich stelle meine Konsole um auf Region Deutschland und damit ist auch alles deutsch. Die ganze Konsole, alle Spiele, fertig.
Wobei so richtig super geil war das ja auf der 360 auch nicht. Ich glaube, über die ganzen Dashboard-Updates war zwar Shop und Sprache generell getrennt, aber mit irgendeinem Dashboard-Update führten die ein, dass manche Menüpunkte auf dem Dashboard die Sprache des Shops hatten und manche die der Konsole, also in meinem Fall auch Englisch. Es ist, schon das war irgendwie nicht sonderlich weit gedacht. Und jetzt haben sie es komplett getrennt.
Aber jetzt sind sie halt tatsächlich auf die Nase gefallen beim Ausführen. Irgendwie.
Aber das ist bei der PS4 anders.
Das ist jetzt genau, du gibst heute echt Tempo vor, finde ich sehr gut. Ja, bei der PS4 ist es tatsächlich komplett anders. Da haben sie es sinnvoll gemacht.
Okay.
Man kann also dort seinen Store auswählen, Deutschland, kann aber trotzdem problemlos alles auf Englisch spielen.
Sehr gut.
Und das verstehe ich nicht. Meine Wette würde auch darauf lauten, dass die Xbox One das demnächst irgendwann auch anbietet, weil es so nicht funktionieren kann.
Mir fehlen die Worte.
Ja.
Tun sie nicht, aber es ist trotzdem scheiße.
Es ist definitiv Dreck. Aber mal so viel zu Madden 25, bei dem wir eigentlich waren.
So, jetzt sind wir beim dritten Spiel.
Das waren jetzt drei, die aus meiner Sicht sehr gut sind.
Zum alles Sportspiele, ne?
Das sind alles Sportspiele. Ich würde sogar noch, ach, das kann ich sogar noch in unseren Shownotes ergänzen, das habe ich nämlich mal völlig vergessen.
Wohl, nee, Fußball geht als Religion durch, das ist kein Sport mehr.
Ja, ich hätte aber noch ein Sportspiel, in Anführungszeichen, was ich gerade noch ergänzt habe, und zwar Forza 5.
Hast du es nicht verkauft?
Nee. Ich habe es da drüben zwar noch mal liegen, aber das war halt eins von den Sachen, die ich doppelt.
Hast du die doppelte X? Ach so, ah, deshalb, genau, du hast es. Nee, ich dachte nur, weil das du die Xbox ja verkaufst, aber nee, das war ja dabei, stimmt.
Forza 5 jedenfalls ist gut. Ich habe es noch nicht besonders lange gespielt. Es sieht hübsch aus, wirklich sehr, sehr hübsch. Also gerade die Autos sehen klasse aus und wenn man drin sitzt in den Autos, Cockpit ist sehr cool. Die Strecken, also die Props so am Rande sehen nicht so prickelnd aus. Also das ist okay, ja, aber geht besser. Also ist jetzt nicht gerade irgendwie wow. Ja, gut, trotzdem schön, wenn man fährt. Es wird ja super fluffig. Also
man sieht ja eh nicht viel davon.
Genau, man sieht nicht viel. Was da besonders hervorzuheben ist, die Xbox One hat ja im Controller die Force-Feedback-Einheiten in den Triggern. Und das Spiel zeigt wirklich, was man damit anstellen kann. Ich habe noch nie ein Autorennen gefahren mit auf einer Konsole mit einem Controller. Da würde ich sogar fast ein Lenkrad noch mit einschließen. Wobei, ja, da ist es auch schon okay gewesen, wo man so ein Gefühl kriegt, wenn man in die Kurve fährt, dass man wirklich so langsam von der Ideallinie runterrutscht oder dass man nicht stark genug bremst.
Oder eben doch,
das geben dir die Trigger wirklich super geil wieder.
Das stimmt, das ist echt gut gemacht.
Und das ist ein Gefühl, was auf der PlayStation halt komplett fehlt. Dafür hat der Controller wieder andere Features. Unter anderem ein ganz cooles, um das an der Stelle zu erwähnen, der PlayStation 4 Controller hat ja die Möglichkeit, einen Kopfhörer anzuschließen.
Das ist super
Feature und Scheiß. Das ist tatsächlich ein sehr geiles Feature, ja, weil es ein ganz normaler Klinkenstecker ist, wo ich einen Kopfhörer reinstecke, kann halt meinen Sound darüber hören. Das finde ich ziemlich cool.
Und du bist halt dann tatsächlich eigentlich erst wirklich kabellos, weil du kannst tatsächlich aufstehen und mit ohne Kopfhörer abzusetzen mit dem Controller in der Hand rausgehen.
Ja.
Warum man das tun sollte, weiß ich nicht, aber es ginge.
Also da haben sie tatsächlich mitgedacht.
Bier holen zum Beispiel.
Finde ich sehr geil, zum Beispiel. Oder auch nur Musik hören. Kann ja sein, dass man irgendwie halt dafür nutzt. Das ging ja auch ganz gut darüber. Also das ist auf jeden Fall sehr cool. Was aus meiner Sicht man eher nicht braucht, ist dieses Pseudo-Touchpad auf dem Controller drauf. Was auf der anderen Seite wieder ganz nett ist, zu dem Kopfhöreranschluss haben sie auch einen Mini-Lautsprecher da drin. Wir hatten das jetzt gesehen bei einem Spiel, zu dem ich gleich noch was sage, dass Funksprüche zum Beispiel über diesen Lautsprecher in den Controller kommen.
Man erschreckt
das fühlt
zwar,
sich ganz geil an. Das erste Mal erschreckt man, dann ist aber ganz geil.
Wobei, kurz anmerken, weil es klang jetzt so, als wäre das nicht so, generelles Rumble hat das Ding schon, aber nicht die extra zwei Dinger in den, wie heißt das, in den Griffen.
In den Triggern. Ja. Nee, das ist super.
Also, wobei, noch eins zu Forza, ich glaube, das haben sie jetzt auch mittlerweile zumindest ein bisschen behoben mit Patches. Genaues weiß ich nicht, oder weil ich habe ja keine Konsole, nur darüber gelesen. Als wir es bei dir gespielt haben, fand ich es ja schon irgendwie beeindruckend schwach, wie wenig Strecken es eigentlich gibt, wie recycelt die werden. Also die fährst ja hoch und runter und bei, ich weiß nicht, nee, Tag und Nacht nicht mal. Ich glaube, Nacht haben die gar nicht. Und gespiegelt und sonst was, dann haben die deutlich weniger Autos und was ich richtig krass finde, und das haben sie, glaube ich, gepatcht, du kaufst das Spiel irgendwie für, was kosten die neuen Next-Gen-Spiele? 70 Euro?
Ja, wenn du Glück hast, weniger, 60
und dann oder so, bieten aber die da 70. irgendwie für 3-4 Euro oder auch für 20 Euro Autopacks an. Das finde ich irgendwie zumindest mal beim Launch irgendwie nicht cool. Vor allem, weil sie im Vergleich zu Forza 4 halt tatsächlich irgendwie bloß noch die Hälfte der Autos haben. Und das Erste, was dich grüßt, wenn du irgendwelche Challenges annimmst, ist, ja, du kannst die Challenge nur mit dem Car-Paket fahren. Das finde ich irgendwie...
Hat halt funktioniert, also das ist das klassische
Ding. Naja, nicht so richtig. Ich glaube, die haben irgendwas mit den Preisen gemacht. Und du, nee, und genau, und du kriegst mehr Rewards jetzt beim Rennen, glaube ich. Irgendwie haben sie da einiges an Balancing gemacht.
Also hätte mir diese Limited Edition geholt, wo die ganzen Car-Packs eh schon dabei waren. Die waren nämlich nur minimal teurer. Deswegen hatte ich die... So oder so, cooles Spiel.
Sieht schick aus und steuert sich echt
gut. Momentan bestes Autorennen auf beiden Konsolen, bis Gran Turismo 6 kommt.
Da ist doch raus, glaube ich, oder? Aber Gran Turismo 6 gibt's wiederum nur für die PS3.
Ich wollte gerade sagen, Gran Turismo 6 ist raus, aber nur für die PS3.
Und genau, es
kommt ja noch im Frühjahr dann für die neuen Konsolen. Also für die neue Konsole.
Ach so, auch noch. Okay, wusste ich gar nicht.
So wie ich das verstanden habe, sollte es für die PS4 kommen.
Okay.
Also, dann bleiben noch zwei Spiele, die ich habe. Mhm. Das eine haben wir gemeinsam auch mal angeguckt, Assassin's Creed Black Flag. Habe ich ganz kurz nur gespielt. Xbox One sieht minimal besser aus, habe ich so in verschiedenen Videos gesehen, als auf den alten Konsolen.
Naja, minimal. Das ist schon, man sieht schon einen Unterschied.
Ja, aber es ist jetzt nicht gerade wow, also so, dass es gigantisch ist, dass es jetzt irgendwie unbedingt der Seller für die Konsole ist. Ich kann es im Spiel relativ wenig sagen. Klassischerweise ist ja so eher
mein Spiel.
Falk ein bisschen Assassin's Creed Pro und ich eher so der Assassin's Creed, naja, Nagler.
Ich fühlte mich auch sehr wohl gleich wieder, als
aber
ich das kurz getestet habe.
Es ändert sich nichts an der grundsätzlichen Sinnlosigkeit des Gameplays, aber es ist insgesamt...
Und es hat immer noch die gleichen Bugs.
Ja, es ist halt immer noch...
Du springst gegen eine Wand und fällst wieder runter und denkst, warum greift er nicht zu?
Es ist halt immer noch so, ich laufe sinnloserweise auf irgendwelche hohen Punkte und wundere mich, warum es von da oben dann alles kleiner aussieht. Ja,
ja, gucken,
oder
das
so.
Ist zwar cool.
Ja, dann haben wir noch den letzten Titel, den haben wir auch zusammen uns mal angeschaut. Und zwar Killzone Shadowfall.
Was eine Enttäuschung.
Optisch
krass.
Sehr geil. Storytechnisch fandst du es jetzt irgendwie eher ein...
Ja gut, aber wir saßen zu dritt auf der Couch. Also ich habe eigentlich nur schnell durchgeklickt, muss ich echt zugeben.
Ich fand's gar nicht so schlecht. Ich habe es aber auch noch nicht lange gespielt. Ich habe das Ding vielleicht ein halbes Stündchen oder so. Dann eigentlich haben wir sogar, als wir zusammensaßen, länger gezockt gehabt, als ich es vorher alleine gespielt hatte. Ist so ein Ding, was ich mir mal in Ruhe angucken will. Scheint mir ganz okay zu sein, aber es ist halt mehr so ein typischer Konsolenseller, wo es halt darum geht, das Ding sieht krass aus und
aber halt tatsächlich tut's mehr wirklich nicht. Also es sieht an manchen Momenten echt krass aus. Aber dieses typische Guerilla-Game-Problem oder Games, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Guerilla-Games. Irgendwie Gameplay kriegen die nicht so richtig hin. Und also wir wollen es heute mal kurz halten, fassen. Aber da gibt es schon einige Game Design, Level Design Schwächen und so. Irgendwie, also du hast ja gesehen, wie wir teilweise durch die ersten Levels gestolpert sind und irgendwie dann das, aber ich, gut, das ist halt die Konsole, wo wir zum ersten Mal das Touchpad da auf dem Controller benutzt haben.
Ja, das war ziemlich fummelig.
Auch wie das im Spiel gezeigt wird, erst geben sie eine Waffe, dann hast du keine Munition und deshalb musst du dieses Ding, so eine Drohne benutzen, die du mit dem Touchpad steuerst und irgendwie ist es nur, wie gesagt, wir haben irgendwie zu dritt auf der Couch gesessen und es war laut und wir haben nicht so viel vom Spiel gehört. Irgendwie ist es, ich weiß nicht, irgendwie fühlt sich das an. Ja, irgendwie, obwohl ich Xbox-Fanboy bin, habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich eine PS4 jetzt cooler finde, aber seitdem ich Killzone gespielt habe, geht's mir nicht mehr so. Also es ist wirklich so. Das Touchpad ist auch noch selbst insgesamt eine Taste.
Ja, ja.
Glaube ich. Und dadurch, das ist aber nicht drauf, das ist spannend nicht, das wackelt so ein bisschen,
nee,
das fühlt sich total billig, also ach, ich weiß nicht. Aber der Controller an sich, also ist für mich zumindest schon mal handhabbar im Gegensatz zum PS2 und 3 Controller.
Absolut, das auf jeden Fall. Also Killzone ist für mich so ein klein bisschen das Ding, dass man halt zeigen musste, was die neue Konsole so alles kann.
Ja.
Mit sowohl mit den Audio-Ausgabedingern auf dem Controller, diesem komischen Swipe-Touchpad-Ding da halt eben, sowie auch natürlich den technischen Möglichkeiten von der Konsole. Lassen wir mal das im Raum stehen. Also vielleicht macht es dem einen oder anderen Spaß, aber wenn man sich jetzt mal so die Wertungen auf Metacritic anguckt, sind die jetzt auch nicht gerade am oberen Ende. Aber ich habe mich dafür entschieden, mir das zu holen, weil tatsächlich auf der PS4, wenn ich ganz ehrlich bin, sonst nicht wirklich großartig, was da ist. Was jetzt das.
Und außerdem Sportspielen auf der Xbox jetzt auch nicht so viel mehr.
Nee, das stimmt. Der typische Titel, der halt immer angesprochen wird, so als der Launch-Titel, jetzt nicht im Sportbereich, ist halt Rise von Crytek, der allerdings...
Grafisch krass?
Meiner Meinung nach, ja, das auf jeden Fall. Grafisch sehr hübsch ist. Gameplay-seitig relativ repetitiv. Ich will es jetzt nicht, weil ein Freund von uns nur mal dran arbeitet oder mehrere eigentlich ehemalige Kollegen dran gearbeitet haben, möchte ich jetzt nicht unbedingt das durch den Kakao ziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich ist es aber nichts.
Ich habe keine Xbox. Tatsächlich, weil ich würde es gern echt mal in Motion und Singleplayer sehen, aber...
Lass mich so viel sagen.
Muss ich mir erstmal eine Xbox
für kaufen. Freunde optischer Opulenz.
Ja. Also ich habe jetzt in einigen Grafikerforen, jetzt wo es released wurde, von ein paar Grafikern Screenshots gesehen. Es kann einem hier und da schon mal die Kinnlade runterfallen. Wenn man jetzt dann auch noch weiß, dass zusätzlich dazu die ganze Sache in Echtzeit abläuft. Das ist schon ganz witzig. Aber es geht Killzone ähnlich. Also es hat auf einem anderen... in einem anderen Stilbereich ähnlich hohe Latte gelegt jetzt mal. Ja.
Ansonsten habe ich noch auf der PlayStation 4 2 Download-Titel, die man kostenlos bekommt, wenn man halt eben PlayStation Plus Mitglied ist. Das erste ist Contrast. Das gibt's auch mit für einen Mac, glaube ich, oder auf Steam.
So ein Pseudo-Sidescroller.
Das ist so ein Pseudo-Sidescroller. Habe ich ein bisschen gespielt, kann ich vielleicht mal in der nächsten Folge oder so ein bisschen mehr zu sagen. Aber das ist ein... letztendlich spielt das Spiel damit, dass man einmal einen Schatten an der Wand steuern kann. Also die Figur quasi quasi mit der Wand verschmelzen kann und dann quasi bestimmte Hürden überwindet und halt auch als normale Figur in der 3D-Welt rumläuft, die leider ein bisschen leblos ist, vom Stil aber sehr schön ist. Das ist im Prinzip so das Ding.
Also irgendwie 30er-Jahres-Style, oder?
So genau, Art Deco. So 20er, 30er würde ich 20er. Sagen. Ja. Und dann gibt's noch ein anderes Spiel, dessen Namen ich immer vergesse. Razigun oder
Razogun.
Oder? Razogun, genau. Habe ich runtergeladen, weil es halt gab's halt noch nicht einmal gestartet.
Ja, so ist. Also es mag Freunde dieses Genres geben. Für mich, gibt's nur ein Wort dafür, ist Dreck.
Hätten wir das auch
festgehalten. Nee, das ist so wie Rez, nur horizontal und im Kreis und kunterbunt. Mhm. Und halt, stell dir vor, du spielst ein Spiel auf einer leeren Klopapierrolle. Also es hat halt nur 360 Grad, also irgendwann ist das Level halt, also du drehst dich halt im Kreis.
Verstehe.
Also auf einem Zylinder hätte ich jetzt sagen können, um jugendfrei zu bleiben, aber naja.
Was ist aber jetzt eine Klopapierrolle nicht jugendfrei?
Ja, weiß ich auch nicht. Ist ein bisschen fäkal.
Stuhlgang hat jeder.
Ja, das stimmt.
Also, hoffe ich.
Ja, stimmt. Man kann es eigentlich jedem nur wünschen.
Es ist sehr praktisch. Sonst wird es doch irgendwann
drücken. Nee, aber was ich sagen wollte, tatsächlich kommen sowohl für Xbox als auch für PlayStation, also jetzt die neuen jetzt, glaube ich, Anfang des Jahres dann die ersten Dinge raus, die mich dann tatsächlich ein bisschen mehr interessieren. PS4 soll ja zumindest anfangs exklusiv dieses neue Spiel von dem Braid-Macher kommen. Ich habe den Namen vergessen. Wie hieß es? Der macht doch jetzt so ein Puzzle-3D-Spiel mit so einer total abgefahrenen Grafik.
Du hast mich jetzt eiskalt erwischt, weil ich keine Ahnung habe, wie das Spiel heißt.
Wir haben ja hier so dieses Internet seit neuestem hier vor uns. Ja. Warte mal. Braid. PS4. Nee, wie heißt der? Jonathan.
Das kann ich dir auch gerade nicht sagen.
Yeah, Jonathan, wie heißt er denn? Braid. Jonathan Blow. Und das Spiel heißt... ich hab's gleich. The Witness. Und das soll, zumindest, wenn ich mich recht erinnere, zeitexklusiv erstmal für die PS4 rauskommen. Und das ist so eins dieser Spiele, die noch ein paar andere, auf dem noch ein paar andere folgen dann Anfang nächstes Jahres, auf die ich mich tatsächlich sehr freue. Die anderen wären dann, müsste man nachreichen, da kann ich mich gerade nicht erinnern. Aber ich weiß, dass einiges Interessantes kommt.
Es gibt natürlich, muss ich fairerweise jetzt sagen, für die aktuelle Konsole schon noch so ein paar Titel, die auf den Konsolen besser aussehen als halt auf den vorigen, die aber halt vorher schon für andere entschieden sind oder zeitgleich jetzt auch erschienen sind.
Hast du den nicht Flower gekauft?
Ja, ich habe es glaube ich sogar gekauft, aber noch gar nicht gestartet.
Okay.
Da gibt's auch eine überarbeitete Version, wie ihr dem entnehmen könnt. Nee, ich meinte jetzt so Sachen wie in Battlefield 4 oder wie in Call of Duty Ghosts oder sowas, wo ich sagen muss, irgendwie war mir jetzt nicht so nach Shooter. Ich habe mir halt Killzone geholt, weil das der dann war. Da dachte ich, okay, das ist mal was anderes. Weil ganz ehrlich, die Call of Duty Dinger und die Battlefield Dinger. Battlefield war noch nie mein Ding. Call of Duty habe ich so viele gespielt, habe ich irgendwie auch keinen Bock mehr gehabt. Deswegen... ja, stimme ich dir insofern zu. Es gibt jetzt aktuell nicht wahnsinnig viele Titel, die man unbedingt haben muss.
Ja.
Was man trotzdem noch sagen kann, auf der Xbox One kann man relativ viel, finde ich, auch anfangen ohne Spiele. Klingt erstmal doof, ist aber so. Die haben die ganze Konsole halt ausgelegt, letztendlich tatsächlich als so ein Multimedia.
Unter Gamern halt ja eher verschrien, ne? Deshalb.
Ja, alle, die es verschrien haben, sollten das mal ausprobieren, weil ganz so ungeil ist das gar nicht. Denn man kann schon einiges machen. Übrigens, bevor ich gleich dazu komme, ich habe noch eine Sache vergessen. Und zwar das neue Kinect, was eben bei der Xbox One dabei ist, ist ziemlich cool.
Okay.
Aus meiner Sicht sehr, sehr präzise. Also meine Freundin hat es mal mit Xbox Fitness ausprobiert. Das war sehr begeisternd, wie genau das Dinge erkannt hat, Richtung Herzfrequenz und ähnliche Sachen. Das ist schon ziemlich cool. Und es hat auch echt Spaß gemacht. Und die haben so eine Demo dabei von Kinect Sports Rivals, so ein Jetski fahren, das hatten wir ja
gleich auch mal zusammen gemacht. Ah, okay, wollte ich gerade erwähnen.
Und da kann man zu zweit halt nebeneinander so Jetski fahren und so, braucht ein bisschen Eingewöhnung, aber wenn man es dann mal so ein bisschen geblickt hat, wie das generell funktioniert, dann hat es mir zumindest ziemlich viel Spaß gemacht. Und das, muss ich sagen, war auch ganz cool. Da gibt's aber die volle Version von dem Spiel erst irgendwann Anfang 2014, glaube Februar oder so. Von daher ist das momentan schon noch deutlich sichtbar, dass es gerade nicht so wahnsinnig viel gibt.
Das habe ich mir aber irgendwie noch gedacht. Für einen Konsolen-Neustart, ja, der ein, weiß ich nicht, doppelt so tolles oder dreimal so tolles Kinect haben soll, hat die Konsole erstaunlich wenig Kinect-Spiele.
Ja, auch das
kann es irgendwie sein, dass es ordentlich verkackt?
Ja, sie haben generell, was den Launch angeht, haben sie es relativ deutlich verbaselt. Es gibt im Prinzip meiner Meinung nach eigentlich nur drei Dinge, die so Kinect-mäßig super interessant sind oder die interessant sein können. Einmal ist halt eben diese Demo, dieses Kinect Sports Rivals, was echt ganz witzig ist.
Demo.
Aber ist halt tatsächlich nur eine Demo. Das zweite ist das Zumba. Dieses, es gibt so ein, ja, das ist halt jetzt nicht unbedingt was für mich, aber halt so Tanzen, du kennst Zumba, dieses Tanzsport-Misch-Ding mit Musik und Bewegen
ich
und
so. Ich kenne nur Zumba.
Nicht Zumba, sondern Zumba, das ist halt ein ja, Tanzsport-Ding.
Hm, okay.
Also Tanz-Fitness- irgendwas, Mischungsteil.
Kein Mensch.
Das gibt's halt, das ist ganz cool wohl. Und dann gibt's Xbox Fitness oder halt eine ganze Menge, die du so an Workouts runterladen kannst und die eigentlich ganz cool gemacht sind. Ja, das sind gute Anwendungen von Kinect. Nee, die kosten schon Geld. Also das erste nicht, die Demo nicht, aber die anderen kosten halt schon Geld. Wobei Workouts gibt's welche bei Xbox Fitness zum Testen. Die gehen auch durchaus eine Dreiviertelstunde. Da gibt's einige, die man testen kann. Und dann gibt's aber halt von den jeweiligen Trainern, die diese Workouts anbieten, gibt's dann natürlich auch mehrere kostenpflichtige, die man kaufen kann. Das ist ganz cool. Ansonsten hoffe ich auch, dass ein bisschen mehr kommt. Es gibt natürlich jetzt schon Spiele, einen, wie heißt es schnell? Zoo Tycoon? Nee, ist es Zoo Tycoon?
Zoo Tycoon.
Das heißt auf jeden Fall Zoo irgendwas. Ich dachte, sie ist Zoo Tycoon.
Also ein Manager-Spiel.
Ja, das ist halt, du kannst halt einen Zoo bauen und kannst dann deine Elefanten streicheln und sie waschen und sonst was.
Lass mich raten. Free to play.
Nee, das ist ein ganz normales Vollpreisspiel.
Echt? Okay.
Ist knuffig, hat aber auch gerade nicht so großartige Ratings abbekommen, weil tatsächlich was an dem Spiel nett ist, ist diese Kinect-Interaktion, wo du Tiere füttern kannst und ähnliches. Aber der eigentliche Part dieses Spiels, nämlich den Zoo aufzubauen und zu managen, der ist, so semi-gut irgendwie. Von daher eher für Leute, die das mal ausprobieren wollen. Und ich glaube, es ist momentan von den Titeln, die es auf der Xbox One gibt, am ehesten das, was so für Familie geeignet ist. Also so, wenn man jetzt irgendwie sich dieses Ding geholt hat als Vater und dann hat irgendwie ein Kind, was noch so, nicht so alt ist. Und
mit sagt dem sich, Raum sitzt.
Und sagt sich halt, ja, komm, irgendwie ein Spiel. Ich will da eigentlich an der Konsole zocken, aber ich kann es kein Call of Duty spielen oder sowas, weil da ist dann meine Tochter da und die ist erst 8. Dann könnte man sich halt eben Zoo Tycoon, nennen wir es mal so. Ich glaube, das heißt so, holen und Elefantenstreich.
Oder man holt sich die 5 Floppy Disks raus von Theme Park damals.
Ja, da würde halt
mehr Spaß.
Das heutige Kind im Pixel kotzen.
Ach, das war ganz schick. Das war es wirklich, muss man echt sagen.
Das, wie du sagst, Vergangenheitsform war es.
Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, es hatte 6 Disketten.
Ich gebe dir die Empfehlung. Ich bin mir relativ sicher, dass es 6 hatte. Bin mir nicht ganz sicher.
Ich hatte das noch mit so einer EA-Schärpe drumherum aus Papier. Kennst du das?
Ja, die kenne ich.
Das ist geil. Wir müssen vielleicht dann in den Shownotes noch auf den Wikipedia-Artikel von Floppy Disks
verweisen. Das gerne tun. Das
die Leute wissen, worüber wir gerade reden.
Ding, das gab es in unseren früheren Computerzeiten mal. Aber ich würde wetten, wenn du heute dir dieses Spiel auf deinem 27 Zoll iMac angucken würdest, wohlgemerkt nicht nur so klein in der Mitte, weil sonst wäre es ja nur so groß wie ein Icon, sondern Vollbild.
Das stimmt, auf einem MacBook Pro mit Retina-Display müsste es winzig klein sein.
Ja. Also es wird schlimm aussehen in diesem Fall. So oder so, wir schweifen ab.
Mhm.
Ist das so ein bisschen das Thema zum Line-Up der Spiele, unter anderem auch Kinect und so für die Xbox One. Ich glaube, dass das Kinect-Ding tatsächlich ein bisschen besser sein kann, als man so denkt. Mir persönlich, muss ich zumindest sagen, hat's eine Weile Spaß gemacht. Jetzt tatsächlich fehlt mir gerade so ein bisschen das Material. Also ich würde gerne Kinect öfter mal wieder ausprobieren. Aber es gibt halt jetzt gerade nicht wirklich was. Und ich bin jetzt nicht so der Tanztyp von der Konsole. Ich überlege tatsächlich schon, ob ich ein paar Workouts von diesem Fitness-Ding mache, weil das einfach ganz geil ist. Aber ja, das ist es momentan, was so Kinect angeht. Natürlich haben aber alle Spiele, ich habe es vorhin bei Madden mal erwähnt, haben so einen Kinect-Support. Auch Forza 5 hat es, dass man seinen Kopf drehen kann. Irgendwie.
Ach, solche das geht, wusste ich gar nicht.
Ja, doch, ich meine, es wäre bei dem Spiel gewesen. Also es gibt ein bisschen was man tun kann. Fast überall hat man irgend so eine Mini-Kinect-Unterstützung. In einigen Spielen kann man halt Sprachbefehle sagen, noch zusätzlich so, was weiß ich, geh da und da hin und dann kann man das auch tun. Was ich aber eigentlich sagen wollte, davon kam ich ja dahin, die Xbox One ist halt als Mediencenter eigentlich ganz gut geeignet. Ich hatte jetzt eine ganze Weile meinen Media Receiver dran angeschlossen gehabt und habe dann darüber das Fernsehen geschleift sozusagen. Das ist schon ganz cool. Ich verstehe zwar nicht so ganz das Layout, was sie dann verwenden. Wenn man das Fernsehbild so an die Seite snappt, dann hat man es oben rechts so in der Ecke, weil halt Widescreen, aber eigentlich ist horizontal die Fläche reserviert. Das heißt, man hat drei Viertel davon sind halt schwarz. Echt
einfach nur ein Overlay, wie es alle anderen Fernseher auch machen.
Also Bild in Bild wäre viel, viel sinnvoller gewesen, wenn man dann noch hätte auswählen können, an welcher, in welcher Ecke es platziert wird. Dann hätte es wahrscheinlich auch mit jedem Spiel funktioniert.
Und vielleicht noch so sogar wie groß.
Vielleicht sogar das. So ist es, naja, okay. Also ich habe es tatsächlich sogar mal gemacht. Ich hatte Fernsehen im Hintergrund laufen. Genau, kam da gerade Werbung. Ich wollte gucken, wie die, also dass ich dann mitkriege, wenn das weitergeht. Und habe derzeit halt FIFA gespielt im verbleibenden Bild. Und guter Fernseher, den ich habe, es recht groß. Von daher ging das ganz gut. Was aber schon auffällt, wenn man dann zockt, das ist ein bisschen hakelig. Also es ist nicht so,
das dranpinnen.
Nee, das meine ich nicht.
Weil das ist es definitiv.
Die Performance ist nicht ideal.
Ach echt? Merkt man?
Ja, also man merkt es definitiv. Und man merkt sogar, das kann ich auch sagen, ein Mini-Lag, also wirklich nur ganz, ganz mini, die meisten würden es wahrscheinlich gar nicht so merken, wenn man nicht richtig drauf achtet, vom Fernsehbild. Das heißt,
wie merkst du das?
Man sieht es halt. Also ich spüre das.
Ach so, der Sound kommt aber...
flüssig läuft. Nee, nicht vom Sound. Sound ist völlig okay. Bild. Das Bild ist nicht so klar, wie wenn ich es direkt anschließe an den Fernseher.
Okay.
Und das ist mir schon aufgefallen.
Okay.
Also es ist so, ist schwer zu beschreiben. Nicht so clean, nicht so extrem scharf. Es ist irgendwie, geht was auf verloren auf dem Weg dadurch. Und das, weiß nicht, ob es an der Prozessorleistung liegt, dass die ja quasi das nochmal, also dass sie es durchschleifen müssen und so. Keine Ahnung. Ja. Generell aber ganz cool.
Okay.
Ansonsten wird es, denke ich, irgendwie in den nächsten Wochen immer das ein oder andere zu berichten geben oder so.
Ja.
Mal von der
Xbox One. Die nächsten 8 Jahre.
Genau, aber das ist jedenfalls jetzt erstmal so aktuell der Stand. Wie gesagt, ich habe die Konsolen beide, bin eigentlich ganz happy. Zur PS4 noch ein paar Worte. Hast ja selber auch schon ein bisschen was gesagt. Die ist erheblich besser in einem Punkt, nämlich eigentlich in zwei. Der Controller, das erste, deutlich besser als PS3. Und sie haben es endlich hingekriegt, die Menüstruktur so zu machen, dass man das Ding bedienen kann, ohne dass man irgendwie einen Führerschein dafür braucht.
Ja, aber da muss ich dann wiederum zwei Punkte anmerken. Die Xbox ist massiv, also so leise, ich höre sie nicht, muss ich echt zugeben. Zumindest in nicht Volllast. Ich weiß nicht, ob sie lauter wird, wenn man ordentlich zockt. Aber im normalen Zustand, muss ich ehrlich zugeben, höre ich sie nicht. Das ist erwähnenswert,
ja.
Gerade nach dem 360-Fall.
Sie wird übrigens nicht lauter, also sie bleibt so flüsterleise, auch wenn man Filme guckt und so, ist echt ziemlich cool.
Okay. Und was aber tatsächlich, also ich glaube, du hast da weniger ein Problem mit, aber für mich gar nicht geht, ist das Menü. Das Xbox One-Menü, ich kann es nicht nachvollziehen. Also erstmal verschieben sich Kacheln, je nachdem, wie oft ich sie benutze. Ich stehe da auf dieses Feature überhaupt nicht. Zumindest wenn das automatisch passiert, wenn ich selber irgendwo hinpinne, einverstanden. Und dann der Xbox-Button macht irgendwie nicht mehr das, was er früher gemacht hat, was ich durchaus für sinnvoll hielt. Sondern was macht der eigentlich? Der bringt dich ins Hauptmenü zurück, ne?
Der bringt dich immer ins Hauptmenü zurück, ja.
Irgendwie, ich kann es nicht ausdrücken, aber irgendwie bin ich da nicht so ganz zufrieden mit dem ganzen generellen Interface.
Ja, also ich finde
es
grundsätzlich in Ordnung. Da teile ich auch nicht so ganz deine Bedenken. Also sonst sind wir immer ziemlich einer Meinung, was jetzt so Interface angeht. Das Ding macht nicht alles richtig, aber ich muss sagen, generell gefällt es mir ganz gut. Ich finde, sie haben diesen Optionsbutton halt, den sie auf dem Controller drauf haben, den haben sie sinnvoll belegt. Das war vielleicht eine Sache, die du am Anfang nicht so wusstest.
Dieser 3-Striche-Button.
Letztendlich, du kannst, wenn du dann auf so einer Kachel drauf bist, kannst du das Ding drücken, dann hast du eigentlich alle kontextsensitiven Aktionen da drin, kannst dann sagen, ey, wenn es eine App gerade ist, die gerade offen ist oder ein Spiel, kannst sagen, schließ das Spiel, du kannst dann mit pinnen, du kannst snappen, kannst verschiedene Dinge damit machen, deinstallieren oder ähnliche Sachen. Und das muss ich sagen, fand ich jetzt eigentlich in Ordnung. Plus natürlich, man kann auch einiges über Kinect selbst machen per Sprachbefehl, was sich ein bisschen dämlich anhört, was aber zu Hause, finde ich, tatsächlich sinnvoller ist, als beispielsweise Siri auf dem iPhone zu benutzen. Ne? Also das, ich habe im Wohnzimmer weniger Probleme, jetzt zu sagen, geh mal da und dahin, während ich, wenn ich unterwegs bin, mich halt nicht zum Deppen mache und die ganze Zeit irgendwelche Sprachbefehle in mein Telefon einspreche.
Wobei, wie gesagt, das PS4-Menü, so kurz ich es gesehen habe, fand ich tatsächlich irgendwie ein bisschen sinnvoller, weil es irgendwie eleganter, schlichter und generell weniger war, aber vielleicht, wenn du irgendwie 10 Spiele installiert hast, vielleicht sieht es dann auch anders aus.
Ja, also ich glaube, sie schenken sich beide nicht wahnsinnig viel. Ich finde auf jeden Fall das PS4-Menü deutlich, deutlich besser als das PS3-Menü. Das ist auch keine Kunst.
Ach so, ja, als das PS3-Menü.
Es ist auf jeden Fall da viel besser. Rest, mal gucken. Ich kann mit beiden leben. Ich habe jetzt tatsächlich mit der PS4 noch nicht so viel interagiert. Das Ding ist halt, die Xbox One ist halt eine... ja, ist halt ein bisschen genereller als nur für Games. Und dementsprechend, du kannst mehr mitmachen. Du hast halt mehr Apps. Du kannst, ich gucke halt Netflix zum Beispiel, haben eine super App für die Xbox One.
Okay.
Das heißt, ich nutze so, wir gucken unsere Serien halt darüber. Das ist halt cool. Das kann ich auf der PlayStation nicht machen. Mhm. Und dementsprechend kann ich einfach insgesamt so von der UI her mehr zur Xbox sagen und nicht so viel zur PS4, weil ich die tatsächlich wirklich nur zum Zocken von NBA momentan verwende.
Mhm. Okay.
Jo. So viel zum Konsolen. Jetzt wäre es dann Zeit für Nicht-Konsolenspiele. In dem Fall, glaube ich, sind die ganzen nächsten Titel, die wir alle nur kurz erwähnen. So bam, bam, bam.
Ja, so wie es sein
alles
muss.
Alles quasi kurz. Wie aus dem Kanonisch geschossen. Hier rausgerotzt ohne Ende.
Weil ich auch keins länger als eine Stunde gespielt habe.
Ist für den Mac. Das stimmt wiederum bei mir nicht. Ich habe
eins davon bei mir auch nicht ganz
durchgespielt. Deswegen fange ich auch an.
Ja, nehme ich.
Gone Home.
Das ist großartig.
Ich bin da mal weg. Wer der deutsche Titel des Spiels?
Bestimmt.
So in der Art.
Nee, zumindest. Eigentlich nicht.
Das war auch nur so...
Schlechter Witz?
Sagen wir mal, okay. Allgemein übersetzt.
Ich setze eine Kapitelmarke. Schlechter Witz.
Für ja, alle Nachhörer. Ich kann jetzt auch anfangen, Witze zu rezitieren von meinem Kollegen aus dem Marketing.
Nein.
Die sind aber echt...
Nein.
Sind sie nicht?
Nein.
Okay. Wirklich nicht? Nee? Okay. Na dann nicht. Gone Home.
Ja.
Ist ein interessantes Spiel.
Weißt du, warum ja. Ich das toll finde? Weil es tatsächlich, ich mache ja noch einen anderen Podcast, in dem wir Text-Adventure spielen. Und Gone Home ist irgendwie so eine Mischung aus Text-Adventure und First-Person-Shooter ohne Waffen. Also First-Person-Spiel.
Was hat jetzt Gone Home mit einem Text-Adventure?
Ja, komm. Gemein? Ja, okay, eigentlich liest du einem, also dass man liest, glaube ich.
Gone Home ist einfach ein normales Adventure, tatsächlich mit einer First-Person-Mechanik.
Bei dem nichts passiert.
Ja.
Das meine ich durchaus positiv tatsächlich. Oder alle mal nicht negativ.
Also die Action bei diesem Spiel, na Action gibt's keine, aber die Emotionen im Spiel.
Emotions.
Emotionen passiert immer im Spiel. Wie soll ich das jetzt ausdrücken? Wie rette ich diesen Satz noch?
Es geht nicht von dir aus. Naja, bedingt. Also du interagierst eigentlich nur mit Objekten in der Spielwelt, also in dem Haus. Aber nicht genau. Auf nimm und stech jemanden ab oder stich jemanden, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Sondern eben, du hast einfach nur ein Fadenkreuz oder einen Punkt in der Mitte, mit dem du Elemente oder Objekte highlightest. Und dann, ich glaube, es gibt bloß einen Aktionsbutton, oder? Mach was damit. Und dann meistens nimmt das auf. Manche Dinge kannst du noch drehen. Und ansonsten kannst du zoomen und lesen. Mehr passiert nicht.
Das ist richtig.
Aber es ist großartig. Hochgradig atmosphärisch, finde ich. Und es ist eine sehr schöne Geschichte.
Ja.
Durch die ich aber nur halb, dreiviertel durch bin. Bin da nicht ganz durch.
Also ich hab's durch.
Brauche ja mal wieder 20
Und ich Stunden. Muss sagen, es hat mich sehr viel Mühe gekostet. Nicht, weil das Spiel so schlecht wäre, sondern schlichtweg, weil es auf meinem Mac einfach überhaupt nicht gescheit gelaufen ist. Ich habe ja dieses Mitte 2010 Modell vom MacBook Pro und trotz dedizierter Grafikkarte ist es wirklich echt langsam gewesen. Ich habe es runtergestellt von der Auflösung, glaube ich, aufs Minimum, alle Details auf Minimum und das war eine Katastrophe. Also ich habe es echt gerade so spielen können. Habe mich dann natürlich gerettet. Ich glaube, da habe ich ein bisschen was an Atmosphäre natürlich auch verloren, weil einige Sachen einfach echt hässlich aussahen.
Das Spiel sieht eigentlich gar nicht so dumm aus.
Das Spiel sieht ganz cool aus, nur in der Variante, wie ich es gespielt habe, dann halt nicht mehr, weil es fehlte quasi alles an Effekten. Und auch Texturqualität war echt beschissen. Ja, und trotzdem muss ich sagen, ich würde jetzt nicht, wie unserem Kollegen Thorsten das öfter mal entgleitet, sagen, das ist das Spielerlebnis des Jahres 2013 gewesen. Das könnte es vielleicht sein, hätte ich die Chance gehabt, das vernünftig zu spielen. Aber es ist auf jeden Fall ein schönes Spiel gewesen. Ich will da gar nicht so viel zu sagen, weil das Ding aktuell im Steam-Sale ist. Wer es also noch nicht hat, sollte sich das durchaus mal für...
Weiß nicht, was ist das wieder im Sale? Kostet.
Ja, das ist...
Weil der Sale hat heute erst angefangen.
Ich glaube, es war gestern oder so im Sale.
Okay.
Vielleicht ist es auch gerade nicht mehr im Sale. Keine Ahnung.
Also es gibt es auf jeden Fall auf Steam.
Es gibt es auf Steam. Das Ding ist durchaus mal spielenswert. Und es hat eine Spieldauer insgesamt von...
4 Stunden?
2,5 Stunden vielleicht oder so.
Echt? Ja, also ich brauche 6 oder 8.
Falk-Style 6 oder 8. Normal Spielzeit so 2 bis 3. Würde ich ungefähr sagen.
Das hätte ich auch noch erwähnt.
Reiner Story-Titel, kein Horror oder sonst irgendwas. Hat mal kurz so Anmutungen am Anfang.
Ja, das darfst du nicht erzählen. Ich habe mir echt in die Hose gemacht.
Ja.
Und dachte mir so, oh scheiße, jetzt passiert doch noch was. Und dann, jetzt können wir es ja sagen, passiert tatsächlich nichts.
Ja.
Also,
es passiert schon, dass halt, wie gesagt, mit dir als Spieler so rein emotional,
ja, ja, okay,
das, ich, wenn man sich drauf einlässt, genau. Aber ich glaube, ich mache das Spiel jetzt nicht kaputt, wenn ich sage, es passiert jetzt nicht irgendwas, dass da plötzlich nämlich Zombies durch die Fenster springen oder irgendwelche komischen Dinge passieren.
Also es ist realistisch.
Ja.
Diesbezüglich.
Absolut.
Und es ist, wie gesagt, es ist total atmosphärisch.
So sieht's aus. Nächstes ist jetzt von dir.
Ja, dann sag halt auch, Thomas, ich habe hier... Was? Thomas Was Alone. Ah ja, genau. Warte mal, da gucke ich mir aber mal die ganzen Notizen an, weil ich will durch die durch alle Spiele mal ein bisschen durchschnellen. Okay, was haben wir da? Thomas Was Alone. Stimmt, das habe ich mir gekauft. Das ist ein Plattformer. Und das Witzige ist, du spielst geometrische Formen unterschiedlicher Art. Breite, Höhe. Ich glaube, es sind alles nur Vierecke. Jetzt muss ich fast lügen. Ich hab's lange, weil das ist ja jetzt alles so aus 3 Monaten zusammen gefiltert, was wir jetzt hier gerade sagen. Ich meine, es sind alles Vierecke von unterschiedlicher Breite und Höhe und haben deshalb unterschiedliche Eigenschaften. Mancher kann schwimmen, ein anderer Würfel kann sehr hoch springen, ein anderer, weiß ich nicht, hat andere irgendwelche anderen physikalischen Eigenschaften. Genau, einen gibt es zum Beispiel, können andere draufspringen und er wirkt wie ein Trampolin. Und gleichzeitig haben sie unterschiedliche Farben, dass man sie auch erkennt immer wieder. Und, das ist das Witzige, sie haben Persönlichkeiten und Namen. Und der Würfel, mit dem du anfängst zu spielen, heißt Thomas. Und er war alleine. Und das ist, es wird auch wieder eine Geschichte erzählt, obwohl du nur geometrische Formen spielst. Und die haben alle unterschiedliche, wie gesagt, Geschichten, warum sie in der Spielwelt sind und warum sie an der Stelle sind. Und es ist ein, ich würde sagen, so, ja, nicht super britisch, aber doch schon britischer Erzähler. Also mit britischem Akzent, oder wie sagt man? Akzent? Ist das britischer Akzent? Ja. Und erzählt diese Geschichte von Level zu Level weiter. Und das ist total geil. Und das ist das Spiel, kann ich wirklich, also ich weiß, es kostet ein paar Cent auf Steam und kann ich nur empfehlen. Es ist ein Puzzle-Plattformer, glaube ich, würde ich das nennen. Das sind schöne Geschichten dabei. Und die, genau, und der eigentliche Punkt ist, du musst von A nach B kommen. Manchmal in der Höhe, manchmal in der Breite, irgendwas musst du halt überkommen. Ja? Und je nachdem, welches Level du spielst, manchmal bist du alleine, gerade am Anfang, und in anderen Leveln hast du 2 oder 3, manchmal auch 5 andere dieser Formen. Und die müssen sich halt gegenseitig helfen, um irgendwas zu überwinden. Das ist Wahnsinn. Spiel es, grinst nicht nur so.
Ja, mach ich.
Das ist super.
Ich hab...
Nächstes.
Also ich habe Würfel im Kopf.
Gut. Es ist wirklich auch sehr, sehr schön, muss ich sagen.
Ja, Würfel.
Auf seine Art.
Ist sogar 6-fach schön, ne?
Würfel in 6-fach? Das verstehe ich jetzt nicht. Ach so, wegen 6 Würfeln.
6 Seiten eines Würfels.
Ja, aber es ist ja 2D, du siehst ja nur eine Seite.
Ach so.
Oh Mann, ey.
Also es ist einfach nur ein Quadrat. Quasi.
Nächstes Spiel, Shelter. Das ist ein Spiel, das solltest du nicht angucken. Weil es hat ein sehr...
Pixelgrafik.
Nee, es ist nicht Pixelgrafik, aber es hat eine andere sehr vereinfachende, sehr artsy, sagt man, glaube ich, im Fachjargon, Grafikstil. Und zwar spielst du einen, wie heißt das Vieh eigentlich? Ein Dachs, glaube ich. Ein Dachsweibchen, glaube ich. Ist ein Dachs? Ich weiß es gar nicht so genau. Und du hast, jetzt lass mich lügen, 5 oder 6, wie sagt man, Kinder. Und du musst, ist ein Storyspiel, ist einigermaßen klar, wo du lang gehen musst im Spiel, spielst du in Third Person und musst ja die Umwelt überleben. Es gibt Fressfeinde, so Adler oder sowas, also irgendwelche Vögel. Es gibt Feuer und natürlich Nahrungsmittelknappheit.
Boah, ich kotz ins iPad.
Wieso?
Weil ich gerade einen Screenshot davon gesehen habe.
Ich sehe es leider nicht.
Das Ding sieht aus wie, sorry, Spiele damals auf meinem 286er,
die 3D versucht haben. Nein, also es sieht tatsächlich deutlich besser aus. Es ist sehr, sehr artsy. Es ist wirklich sehr, sehr
schön. Nee, ist einfach hässlich.
Na,
hier, guck dir mal die Bilder an.
Ja.
Yeah. Das ist hässlich.
Das sieht super, nein, das sieht super aus. Und,
Nee, also jetzt mal, seriously.
Also, nee, das ist wirklich...
Sorry, da ist doch Geschmacksverirrung.
Nee, mein Freund. Nee. So nicht. Auf jeden Fall ist es halt sehr, also ein storygetriebenes Spiel, ohne dass irgendwer was erzählt, ohne dass dir irgendwie was aufgeschrieben wird. Ich glaube, es gibt so jetzt ein, zwei Bilderchen.
Das sieht nach Texturfehler aus. Nee, ich finde es schick.
Das ist doch nicht schick.
Und in Bewegung
so alles, ist, gibt's da irgendeine Farbe in dem Spiel außer braun? Nee, es ist
tatsächlich grau, sehr bräunlich,
grünlich irgendwas.
Also das Gears of War bei der Tierwelt.
So, auf jeden Fall, also es wird wenig im Spiel erklärt. Das Wenige, was erklärt wird, sind so kleine Piktogramme, die dir an der einen oder anderen Stelle sagen, wie man mit einer Gegebenheit umgehen muss. Und du bist eigentlich alleingelassen. Du musst auch selber rausfinden, dass du gewisse Dinge als Mutter aufnehmen musst, um sie deinen Kindern zu geben, dass sie fressen. Ich glaube, ich habe zwei meiner Kinder, ich glaube 5 oder 6, wie gesagt, fängst du am Anfang an, habe ich verloren, weil die einfach gestorben sind aus Hunger. Andere hat der Adler gefressen und ein paar andere sind, glaube ich, durch Wasser weggespült worden. Da musst du an einer Stelle in einem Level, musst du einen Bach oder einen etwas tieferen Fluss, glaube ich sogar, durchqueren. Da habe ich ein bisschen leiden und lassen müssen an
der Nachkommen. Das ist wahrscheinlich nur, weil in die Textur an der Stelle ausgerutscht ist, dann ist es halt ein tieferer Fluss geworden, weil sie wussten nicht, wohin mit dem ganzen Kack.
Ne, ist wirklich ein sehr schönes, auch wieder musikalisch, sehr atmosphärisches Spiel. Es ist
schön. Ja, doch.
Jetzt mal wirklich ernsthaft.
Ja, pass auf, wir verlinken ein Video und das zeige ich dir auch nachher. Ich kann dir sogar das Spiel zeigen. Das ist wirklich sehr, sehr schick.
Ich habe ja nichts gegen einen Dachs oder so. Das ist ja, aber was ist das?
Ich weiß nicht mal, ob es ein Dachs ist. Ich glaube schon, oder?
Jedenfalls halte ich fest, du hattest völlig recht, dass ich mir das Spiel besser nicht angeguckt habe.
So, das war das Spiel. Und jetzt habe ich noch eins. Und da, und zwar bin ich besonders stolz, das jetzt für die Mac-User unter uns anzukündigen. Denn heute ist der, mal gucken, wann wir releasen, aber heute, wo wir aufnehmen, ist der 19.12. Heute hat der Steam Holiday Sale angefangen und Stanley Parable ist nicht nur im Sale, sondern muss irgendwie auch heute oder die letzten Tage für den Mac erschienen sein. Das gab es vorher nur für Windows. Und Stanley Parable kann ich nicht beschreiben. Kannst du es?
Ich kenn's nicht mal.
Stanley Parable ist... Wir haben irgendwie so komisch getriebene Story, Singleplayer-Spiele heute im Indie-Bereich. Das sind ja irgendwie alles Indie-Spiele. Stanley Parable, wie beschreibt man das? Ist, ich glaube, das erste Mal ist es eine Mod gewesen für irgendeine Half-Life-Version, glaube ich. Das
ist irgendwie ein Typ, der im Büro sitzt.
Oder? Genau, du spielst Stanley und du sitzt im Büro und musst den dämlichsten Job, den man auf diesem Planeten, glaube ich, heutzutage machen kann, tun, nämlich du musst immer wieder eine Taste drücken. Und dabei wird Stanley irgendwie, ungewöhnlicherweise, ein bisschen langweilig und er fragt sich so Dinge. So, ich kenne, wie gesagt, nur die Demo, ich muss mir das heute erstmal kaufen. Moment mal, er stellt sich vor, weiß ich nicht, kurz gesagt, er träumt irgendwie ein bisschen und du spielst immer wieder das gleiche Level. Und ein noch witzigerer Erzähler als in Thomas Was Alone, auch wieder, glaube ich, irgendwie britisch, es muss gerade Mode sein, erzählt das, was du tust. Also während du es tust, erzählt er es. Und es gibt, glaube ich, eine Gazillion Enden im Spiel. Ja. Ich glaube 7 oder so, ich weiß gar nicht. Das erste kann schon nach 30 Sekunden kommen, aber das Tolle ist, du spielst halt immer wieder. Das Level ist auch einigermaßen also klein und relativ überschaubar, aber du kannst halt immer wieder woanders lang gehen. Und es gibt auch Räume, da gehst du rein und es ist halt offensichtlich, der Erzähler sagt, ja, und Thomas geht durch die Tür. Und dann gehst du halt durch die Tür, dann erzählt er das, stehst du im Raum und sagst du, ja, und dann stand...
Stanley meinst du nicht, Thomas.
Thomas was alone, stimmt. Stanley steht da jetzt im Raum und da ist einfach nichts. Und dann stehst du da und ein normaler Spiel sagt, ja, okay, dann gehen wir wieder. Wenn du aber stehen bleibst, und zwar richtig lange, dann erzählt er weiter. Und solche Geschichten wie Stanley, da ist halt wirklich nichts, aber er stand halt weiter da oder so in der Art, ja. Und ich glaube, nach 15 Minuten passiert tatsächlich irgendwas. Und das ist halt dann eine Richtung, wo noch ein weiteres Ende in weitergeht. Ja? Oder es ist total abgefahren. Es ist wirklich total abgefahren.
Das klingt tatsächlich aber mal ganz interessant, also von der Idee her, von der Erzählung her.
Ja, genau.
Und
genau.
Es sieht,
das ist tatsächlich mal was relativ Neues. Wobei, wie gesagt, das Spiel gab es schon früher mal in einer leicht abgeänderten Variante und das ist jetzt nochmal neu, Standalone, glaube ich, rausgekommen. So viel zu diesen, das ist unser Indie-Bereich, glaube ich.
Ja, ich habe ihn nicht erfunden, aber ja.
Ah, dann gäbe es jetzt noch Monaco, was ich erwähnt habe.
Nee,
das ist auch ganz cool.
Und so weiter und so fort. Ja, ja. Hier, du hast noch Next Car Game.
Oh Gott, großartig. Hast du es gebackt?
Nein.
Das ist ganz ehrlich, das Einzige, was ich davon gesehen habe, ist, es gehen halt Autos kaputt.
Witzigerweise, obwohl ich keine Windows-Maschine mehr habe, habe ich mir völlig grundlos das runtergesetzte Flatout 1 gekauft, weil es meiner Meinung nach eins der witzigsten und besten und spaßigsten Rennspieler aller Zeiten ist. Vielleicht noch auf einem Level mit Flatout 2. Und auf jeden Fall die Jungs, Bugbear heißen die, machen ein neues Spiel, Next Gen. Ich glaube im Moment nur erstmal für PC und Konsolen eventuell, aber auf eigene Rechnung. Und haben mittlerweile leider eine fehlgeschlagene Kickstarter-Kampagne am Laufen gehabt. Beziehungsweise, was scheinbar, glaube ich, wenn man jetzt auf die Webseite geht, etwas erfolgreicher ist, auf ihrer eigenen Webseite fragen sie nach, ich glaube, nennen sie es Pre-Order. Habe ich gemacht, schon vor der Kickstarter-Kampagne. Und ja, ist einfach The Next Car Game, heißt es im Moment. Und ist einfach das, was Flatout 1 und 2 ausgemacht hat, in neuer, schicker, wirklich sehr, sehr schöner Grafik. Für die Next-Gen-Konsolen nehme ich an, aber definitiv erstmal PC. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen, weil das Spiel ist einfach, also wenn es so wird wie Flatout 1 und 2, kaufen. Für jeden, der Spaß am Autos kaputt machen und mit anderen zusammenkrachen und dann nebenbei noch ein bisschen um die Plätze fahren Spaß hat, muss das Spiel kaufen. Gibt kein anderes Spiel, was Spaß macht.
Bei mir ist es halt leider immer genau umgekehrt. Ich bin bei Autorennen Bier ernst.
Ja, siehst du, ich eigentlich auch. Und da geht's darum, dass ich gewinne. Und das Witzige ist, es gibt kein anderes Spiel, bei dem ich diesen Aspekt fast komplett ausblenden kann. Ich habe einfach nur Spaß. Selbst wenn ich zum 100. Mal an der gleichen Stelle irgendwie gegen irgendwas reinfahre. Next Car Game weiß ich nicht, aber Flatout 1 und 2 hatten ja diesen, zumindest in der deutschen Version, Crash Test Dummy, in der englischen Version war es tatsächlich ein Mensch, wobei ich, das ist glaube ich die einzige deutsche Version, die ich cooler finde, weil der Crash Test Dummy passt da einfach wie die Faust aufs Auge. Und der fliegt halt aus dem Fenster raus. Oder irgendwie halt physisch einigermaßen korrekt oder zumindest mal spektakulär. Und das ist das einzige Spiel, wo das selbst Spaß macht. Oder einfach irgendwo, du rast in irgendjemanden rein und du weißt, okay, mich haut's gleich hier gegen irgendwelche Baumstämme, das ist mir egal. Ich verliere alle Plätze, ist scheißegal, dafür hau ich den alles weg.
Ja, ich hab das auch macht mal einfach total Spaß. Ich habe das auch mal gespielt, das Ding, ich erinnere mich aber irgendwie nicht mehr so richtig dran. Also ich glaube, es war ganz cool, aber trotzdem, also ich kann kein Autorennen spielen, ohne dass ich gewinne. Das geht nicht. Ich muss immer auf Sieg spielen, ist mir völlig egal, was da
ist. Na okay, dann ist es vielleicht nicht dein Spiel. Aber alle anderen, die Spaß daran hatten, wie ich das mehr oder weniger gut beschrieben habe.
Mag ein gutes Autorennen sein. Das Einzige, was es bei mir geschafft hat, weil das halt die Regeln verändert hat, also dieses, hey, Autos kaputt machen ist cool, war damals Destruction Derby auf der ersten PlayStation.
Ja, und tatsächlich, ich glaube, in einem ihrer Werbevideos sagen sie, sie wollen die Essenz von Flatout 1 und 2 aufnehmen und noch mehr, als sie das in den beiden Spielen eh schon gemacht haben, mit dem Destruction Derby Prinzip, wenn man da eins
weil
sieht.
Das fand ich deswegen cool, weil das Spiel ein anderes Regelwerk hatte. Also da ging es halt darum, irgendwie möglichst lange durchzuhalten, möglichst cool irgendwie die anderen da zu beseitigen, genau. Und ähnliches. Das ist geil, weil dann ist der Wettkampf woanders, wenn es da, darum geht.
Ging aber in Flatout auch. Konntest Autos
kaputt fahren. Ja, das kann sein, weil aber das stand halt nicht so im Fokus über Destruction Derby, da war das ein bisschen anders.
Ja, die KI war ultimativ dann irgendwie 50% waren am Ende des Races im Arsch.
Ja. So oder so, wenn es so ist, ist es okay, wenn es mehr ums Rennen geht, nur die Autos können halt komplett krass kaputt gehen dabei, das ist wahrscheinlich eher nicht mein Ding dann.
Okay. Aber ich sehe gerade mittlerweile 6.857 Backer und sie sind bei $214.426.
Wann läuft das aus?
Läuft nicht aus. Wie gesagt, Kickstarter haben sie schon abgebrochen, hat nicht funktioniert. Ach so, okay. Und wie gesagt, schon vor dem Kickstarter hatten sie eben auf ihrer eigenen Webseite nach Pre-Orders gefragt. Stimmt. Und da war ich eben auch schon ganz am Anfang gleich mit dabei. Deshalb habe ich auch auf Kickstarter nichts gemacht. Und sie haben auch gesagt, ja, trotz des Kickstarter-Debakels machen wir jetzt hier so weiter. Und naja, sie haben 214.000.
Auf welchem deiner vielen PCs spielst du das dann?
Nein, das ist einfach, ich bin spendabel. Ich will, dass diese, ich finde Bugbear fähig geil.
Notiz an mich selbst, cool. Gehaltssenkung bei Falk.
Ich glaube, das billigste oder das zweitbilligste da gebackt und witzigerweise, oh, das kann ich vielleicht noch erzählen. Erstmal super coole Videos von ihren Testversionen und Sneak Peek Videos von ihren Versionen haben sie released, kannst du auf der Webseite sehen. Und für, ich glaube, auch nur Pre-Order-Leute oder für generell alle fast, glaube ich sogar, kannst du mittlerweile in Version 2.0 der Sneak Peeks, so nennen sie, kannst du dir diese Alpha runterladen. Habe ich mal auf einem Windows-PC eines Kollegen in der Firma ausprobiert. Das ist im Prinzip so ein Physik-Playground. Da irgendwie 20 KI-Autos rasen ohne wirkliche KI, wild auf einer weißen Plane rum und es steht überall Spielzeug rum, wo du halt dein Auto kaputt machen lassen kannst oder irgendwie dich wegkatapultieren kannst oder irgendwo gegenfährst und irgendwas fällt um. Ist ganz witzig für, ich glaube sogar alle. Ich glaube, müsste man irgendwo auf der Seite runterladen können. Wir verlinken das mal, weil es ist mir wichtig, dass die das fertig machen.
Dann machen wir das.
Und Finnen sollte man generell immer Geld geben, weil die das gut können. Also Geld annehmen nicht, aber ich meine, also so tolle Sachen, die man sonst in den Rest der Welt nicht so... Metal zum Beispiel.
Das ist richtig. Sauna zum Beispiel.
Auch. Und eben...
Mobilfunk Flatout. Zum Beispiel.
Ja.
Ich meine jetzt übrigens nicht Nokia, sondern generell Mobilfunknetz und so.
Ach so. Ja. Das stimmt, das können die im Norden sowieso besser als wir, glaube ich.
Ja, es bleibt ihnen halt nicht viel anderes übrig und deswegen können sie das.
Das ist mir ein Herzenswunsch, dass dieses Spiel etwas wird.
Wir werden es hinbekommen.
Deshalb habe ich es auch ohne Plattform zu haben.
Ist ja bald Weihnachten gekauft. Vielleicht mag der ein oder andere Hörer sich dann auch dem Ganzen widmen.
Ich find's toll.
So, dann haben wir zum Abschluss des Games-Bereichs noch ein paar Happen. Und zwar Stichwort iOS.
Schweden-Happen.
Ja, genau. Schweden-Happen, wo kommt denn das her?
Helge Schneider.
Unwahrscheinlich, ich bin kein Helge Schneider-Fan. Das gibt's woanders auch noch.
Ich meine aber, das sagt er irgendwann mal. Oder hat das mal.
Also es gibt so ein paar Spiele, die jetzt rausgekommen sind vor kurzem auf iOS, die erwähnenswert sind. Es gibt natürlich noch ein paar mehr, die sind aber nicht erwähnenswert. Ja. Nein, es gibt vielleicht sogar noch ein paar mehr, die über die man auch reden könnte, aber es gab so ein paar, die wir jetzt in letzter Zeit angeguckt haben. Ja, eins der aktuelleren ist The Room 2. Wir haben ja vor einigen Folgen mal sehr ausschweifend Lob geäußert für The Room. Großartiges Spiel. Man war natürlich dann nach einer Weile durch. Jetzt kam The Room 2 raus. Sieht unfassbar gut wieder aus. Gleiches Spielprinzip. Ich hänge nach 5 Minuten. Also, ja, ich habe da gerade so ein bisschen am Anfang so eine Tücke, wo ich nicht so genau weiß, was ich da mache.
Okay.
Aber ich kann es nur jedem mal ans Herz legen. Das Ding ist halt wieder super. Also wenn es nur annähernd halb so gut ist wie das erste, dann...
Ich habe Bilder gesehen und es sieht sehr, sehr schön aus.
Es sieht wirklich sehr hübsch
aus. Also interessant, also im Sinne von interessant.
Mehr kann ich momentan noch gar nicht dazu sagen. Das wäre es also mit The Room 2. Dann gibt's so noch auf die Gefahr hin, dass es für die meisten eher so ein bisschen ausgelutscht mittlerweile ist, diese ganze Thematik. Gibt's aus der Angry Birds Serie mal ein nicht klassisches Angry Birds Spiel, also kein Ableger in irgendeinem Universum oder so, sondern eigentlich ein Angry Birds meets Mario Kart, wenn man so will. Also ein...
Ja.
Ja, mit Angry Birds Charakteren versehenes Rennspiel der witzigeren Art. Genau, also so ein Downhill-Seifenkisten-Ding. Ja. Und man, das ist ganz witzig gemacht, der Start in diesem Spiel von den Wägen ist halt hier so Slingshot, also man zieht halt den Wagen zurück und dann schnellt er so auf die Straße vor. Das ist ganz, ganz cool gemacht, gibt verschiedene Spielmodi. Das Ding ist kostenlos und hat natürlich eine ganze Menge In-App-Purchase-Möglichkeiten.
Ich habe es wieder gelöscht.
Ich habe es nicht gelöscht, ich finde es ganz gut. Habe es jetzt nicht super viel gespielt, aber ich finde es ganz unterhaltsam und ganz ehrlich, es ist gerade so, wenn man jetzt irgendwie Kids hat oder so, die Angry Birds sowieso mögen, dann ist es mal eine ganz nette Abwechslung. Spielt sich, das finde ich, ganz...
Ja, Gameplay, also das Verhalten, die Steuerung und auch optisch, muss ich sagen, hat einen recht coolen 3D-Comic-Look. Ist es halt hochwertig, absolut.
Genau, also das kann man auf jeden Fall dazu sagen. Ist eine ganz witzige
Aber ist bei dir auch, es saugt unglaublich Batterie.
Das Gefühl hatte ich nicht. Ich habe es auf dem iPad gespielt, deswegen kann ich nicht so genau sagen, wie es auf dem iPhone ist. So viel dazu, dann 2 more to go. Das nächste wäre Oceanhorn. Das ist im Prinzip ein Ding, was so ähnlich ist wie Zelda Wind Waker, über das du, glaube ich, in der letzten Folge mal geredet hast, wenn ich mich richtig erinnere. Vielleicht auch nie geredet hast.
Nee, doch, hab ich.
Es geht
wollte ich unbedingt besitzen.
In eine Richtung halt von einem Zelda.
Ja.
Man spielt auf verschiedenen Inseln, sehr stilisiert, würde ich sagen, grafisch, ohne dass es hässlich ist.
Comic-Look.
Es ist ein Comic-Look, aber ziemlich blockiger Comic-Look insgesamt.
Ja, also es basiert auf so Grid.
Ja, Zeugs. Genau. Ja. Und ist, ja, wie gesagt, auch findet auf verschiedenen Inseln statt. Man kann mit Schiff zwischen den Inseln hin und her fahren, hat dort Kämpfe auf den Inseln, kann verschiedene Sachen looten. Es ist ein sehr, sehr, sehr umfangreiches Spiel. Es ist ein kompletter 3D-Titel im Prinzip, also halt wirklich ein Rollenspiel. Man kann das per Swipe steuern. Ich glaube, man kann auch irgendwie, hat noch andere Steuerungsmöglichkeiten, aber grundsätzlich ist eine Paid-App, also es ist kein, hat nicht irgendwelche In-App-Geschichten oder so, die ist nicht Euro ganz günstig, sowas. Also ich hab's, waren glaube ich $8.99 oder so im amerikanischen
Store. Ja, ich glaube, es ist in Deutschland 7 oder 8,99 oder ähnlich. Sowas.
Kann man sich, wenn man ein Spiel mal sucht, wo man eintauchen kann, was nicht nur so oberflächlich ist, wo man wirklich mal ein bisschen Zeit mit investieren kann, was es jetzt aber auch nicht für andere Plattformen gibt, sondern wirklich was so ein exklusives Mobile-Ding ist, dann kann man das echt empfehlen. Also ich finde es gut, es kommen dann so Bosskämpfe nach einer Weile, wo ich sagen muss, die sollen bockschwer sein.
Das Touch Arcade, die machen immer diese TA Plays Videos und von dem Spiel hatten sie irgendwie fast 30 Minuten diesmal aufgenommen oder noch länger. Und die haben einen Gegner, ich glaube, das war der erste Endgegner, glaube ich sogar. Unglaublich. Ich glaube, 15 Minuten. Und von den 15 Minuten, das klingt gleich viel eigentlich, ich glaube, 10 Mal oder 15 Mal gestorben, bis sie es dann endlich geschafft haben.
Ja, ich bin ja großer Final Fantasy Fan und das hat schon Elemente aus dem Final Fantasy, so von der.
Ja, aber es hat Echtzeitkämpfe.
Von der Art her. Genau, es hat Echtzeitkämpfe, aber es gibt so. Was so dieses mit Charakteren reden angeht und ähnliches, es hat mich so ein bisschen erinnert, schlichtweg.
Es wirkt sehr japanisch. Es
hat so einen japanischen Touch, genau. Ja, letztes Ding, Games-Bereich.
Nee, ich habe noch zwei nicht aufgeschrieben, aber gehe ich auch ganz schnell durch.
Dann ist das letzte von mir jetzt, was kommt, Clumsy Ninja. Ist aktuell so ein, ja, fast ein kleines Phänomen, gibt auch wieder da so ziemlich im Kinderbereich. Ist nicht so, dass mich das Spiel jetzt wahnsinnig gehuckt hat, um mal wieder dabei
zu sein. Geflasht und dann gehuckt, ja.
Nee, das hat mich eher geflasht, weniger gehuckt. Weil ja, ich mir das angeguckt habe und habe gedacht, ja, das ist schon geil und irgendwie witzig gemacht.
Ist witzig, ja.
Es geht im Prinzip darum, Tamagotchi Reloaded halt mit einem Ninja. Also es gibt einen
Tamagotchi mit Physics.
Ja, Tamagotchi mit Physics könnte man sagen. Es ist ein Comic-Ninja, den man halt hat. Und wie der Titel Clumsy Ninja schon sagt, ist dieser Ninja halt jetzt nicht gerade so der geschickteste. Eher gar nicht so.
Zumindest mal anfangs.
Er ist extrem tollpatschig und es geht darum, ihn halt von seiner Tollpatschigkeit zu befreien und ihm so nach und nach diverse Ninja-Moves beizubringen. Und das Ganze funktioniert, indem er den in einer, ja, so 2,5D, ja, ist schon in 3D gemacht, aber letztendlich ist es hauptsächlich Sidely-Scrollen und so, indem er den da hin und her führt. Man kann den am Arm hochheben, an beiden Armen hochheben, am Bein hochheben, man kann ihn kitzeln, umstumpfen, man kann mit ihm interagieren, indem man einen Boxsack hinhält oder irgend sowas, wo er dann draufkloppt. Man kann ihn irgendwo draufschleudern, alles Mögliche. Das Ganze in so eine Mini-Story letztendlich verwoben. Und
ja, aber komm, also im Buchhandel geht das nicht über eine Seite hinaus.
Nee, das ist schon absolut richtig.
Weißt du, was ich an dem Spiel schlimm finde? Es ist kein Spiel. Das ist Unscheiß. Nee, vor 10 Jahren war das eine kostenlose Tech-Demo und jetzt klatschen sie Free-to-Play-Mechaniken drauf und plötzlich generiert sowas Kohle. Weil die Firma, die das macht, ist hier dein CSR Racing oder CSR Racing, die eigentlich nur diese Physik Engine oder nein, nicht Physik Engine, dieses Biped. Also kennst du in GTA, wenn du angefahren wirst, in GTA 4, glaube ich, haben sie die zum ersten Mal benutzt, wenn du angefahren wirst und dein Charakter versucht irgendwie auf den Beinen zu bleiben. Also wirst angefahren oder trinkst was zum Beispiel, dann schlackert der auch so lang. Diese KI, ich nenne es jetzt mal mir fallen die Worte nicht richtig ein, aber diese KI für dieses Skelett, diese Firma produziert es.
Okay, ja, wusste ich nicht.
Und die haben eben auch dieses CSR gemacht, die haben das gleiche mit einem, ich glaube,
Natural Motion ist es
dann. Natural Motion, genau, so heißen sie. Und die haben halt irgendwann mal festgestellt, dass sie irgendwie mit Spielen doch Geld machen können, wenn sie die selber machen und nicht nur diese Software. Und die hatten zwischendrin mal einen Test gemacht mit einem, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, mit einer Pferdesoftware. Da hast du eben, ähnlich wie diesen Clumsy Ninja, hast du halt ein Pferd. Und da hatten sie eben auch nur, das war eine kostenlose Demo, glaube ich, ohne irgendwelche Gameplay-Mechaniken oder ohne irgendwelche Payment-Sachen. Und das finde ich halt so traurig, weil es ist ganz ehrlich, es ist kein Spiel. Die Geschichte ist albern. Und was du da machst, ist immer wieder das Gleiche. Und
muss es ein Spiel sein, wenn es Leuten Spaß macht.
Vielleicht stimmt das.
Aber Tamagotchi ist auch kein Spiel. Ich glaube tatsächlich, dass wir da nicht so die Zielgruppe für sind. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Kids da eine ganze Weile ziemlich viel Spaß mit haben, da irgendwie dem
Ninja da hinten. Ja, okay, du hast ja recht. Aber weißt du, was ich meine? Das ist halt eigentlich machst du 30 Jahre lang das Gleiche. Du hast halt dann irgendwann nicht mehr ein hölzernes Trampolin, sondern ein goldenes. Ja. Und das ist dann nur noch 2,5 Minuten zu benutzen. Danach musst du irgendwie 30 Gold einwerfen.
Ja, ich fand's für albern. 5 Minuten fand ich es auch witzig.
Absolut, ich habe es auch einen Tag lang halt wirklich relativ ausgetestet und danach halt auch wieder gelöscht, weil ich dachte mir, warum soll ich jetzt wieder reingucken? Naja.
So viel würde ich mal sagen, aktuell zu meinem Teil des Games-Bereichs. Dann kannst du jetzt noch deine 2 Titel damit.
Ich habe tatsächlich noch 2 Schmankerl.
Ich ergänze die, während du sprichst, mal hier in.
Das ist sehr schön. Eigentlich habe ich mehr als 2, aber
ja, aber wir beschränken uns bitte mal auf 2.
Ich hatte mal vor Ewigkeiten Sorcery erwähnt, dieses tatsächlich aber Text-Adventure. Und da gibt's jetzt Sorcery 2.
Ach, da hatten wir nicht über Sorcery das letzte Mal schon gesprochen?
Ich weiß es nicht, aber Sorcery 2 ist, glaube ich, erst rausgekommen. Also Sorcery 2 wollte ich bloß mal erwähnen, für Leute der Text-Adventure, die richtig, richtig gut und in dem Fall auch ausgesprochen modern daherkommen, kann ich sagen, Sorcery 2 kaufen. Ich habe es noch nicht gemacht, einfach deshalb, weil ich zu viel anderes
Ich würde es allerdings aber auf keinen Fall Text-Adventure nennen.
Text-Adventure geht als Parser-Spiel durch. Das ist ein
Build-Your-Own-Adventure Spiel, weil ich hatte
Create Your Own Adventure.
Kann sein.
Also ist ein Textbook. Also ja. Playbook.
Oder es ist im Prinzip ein interaktives Buch, wenn man so möchte. Man hat ein Buch und hat da drin einige Elemente, die aus dem Spiel raus sind. Ich weiß nicht, ob sie jetzt da auch wieder so ein Kampfsystem haben, wie quasi in dem ersten.
Ist genauso. Ich glaube, sie haben vieles hier und da, gerade die Spells, wie man sie macht. Wobei, das haben sie auch in Sorcery 1 abgedatet. Verbessert, ich glaube, es ist deutlich länger und gibt mehr Alternativen, bla bla bla. Deshalb nur kurz. Dann für Freunde von Schriftzeichen, Typewriter. Es hat echt eine Weile gedauert, bis ich mir das mal gekauft habe und es ist großartig. Ist ein Plattformer, 2D-Plattformer, in Kooperation mit einigen Firmen, aber unter anderem Arte. Das fand ich irgendwie ganz witzig, weil ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich kulturell wertvoll. Und du spielst 2 Punkte, 2 Kreise. Und du spielst die Geschichte der Fonts durch. Also womit fängst du an? Bei Gothic bei dem Font und spielst halt so durch die Geschichte durch und die Level bestehen halt aus Buchstaben oder Satzzeichen oder sonst was. Und das Spiel ist unheimlich schick, Musik ist wahnsinnig toll, fühlt sich sehr, sehr hochqualitativ an und es macht unglaublich viel Spaß, sich durch die Geschichte der Schriftarten und Schrift generell zu spielen. Und zwischendrin kannst du halt ein bisschen so kleine, gut zusammengefasste Artikel über den Schriftsatz oder über ein bestimmtes Zeichen oder eine bestimmte Druckart oder Herstellung von Büchern oder sowas nachlesen. Ganz, 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 ganz cool.
Ich könnte tatsächlich so ganz interessant sein, aber ich habe so meinen Zweifel, ob das jetzt für jeden was ist, weil das klingt tatsächlich eher nach so einem Artist-Fanboy-Spiel.
Nee, es ist auch ein gutes Spiel. Okay. Es ist, glaube ich, es ist ausgesprochen kurz, aber sehr, sehr kurzweilig.
Okay.
Und dann.
Du hast
ja
schon 2.
Ja, ich weiß, ich will aber eigentlich noch Splinescape erwähnen, weil tatsächlich, also ich spiele lange Spiele, ja. Also ich brauche ewig für Spiele. Splinescape dauert 20 Minuten.
Wie heißt es?
Blindscape. Ein Wort. Es hat ein unglaublich hässliches Icon. Es ist nämlich schwarz. Und das Spiel spielst du nur mit Kopfhörern. Der Bildschirm ist die ganze Zeit schwarz. Es gibt nur ein kleines Icon, auf das du draufdrücken kannst und dann kommt ein Satz, der beschreibt, wenn du Probleme hast mit der Steuerung des Spiels, was du jetzt machen sollst. Mehr will ich nicht sagen. Es dauert höchstens 20 Minuten. Mhm. Und es ist ein Test. Es ist kein. Ich weiß nicht mal, ob ich was. Ich glaube, die ist kostenlos, die App, meine ich. Es gibt keine In-App-Purchases. Es gibt nichts.
Das Icon ist einfach nur schwarz.
Es ist schwarz und abgerundete Ecken.
Ja gut, okay, das
ist
klar.
Also es ist nicht das Schickste. Und das Spiel an sich ist auch nur schwarz. Aber und du brauchst Kopfhörer, aber spiel mal. Es ist auch nicht perfekt, aber es ist von einem Typen, glaube ich.
Aber ich kann schon irgendwas machen.
Ja, ja, ja.
Also aber per Swipen auf dem Screen und so. Okay.
Und es ist, meine ich, habe nicht viel drüber gelesen, wenn überhaupt irgendwas. Es ist einfach nur ein Test von dem Typen, der das gemacht hat. Es ist einfach
klingt witzig.
Es ist, ja. Und es dauert halt echt nicht lange. Und damit bin ich fertig. Ich habe noch ein paar andere, aber die sind nicht erwähnenswert.
Gut, dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel zu dem Max-Bereich, zu dem Games-Bereich zu.
Okay, und den zum Max-Bereich auf.
So sieht's nämlich mal aus.
Da setze ich hier mal eine schicke
Kapitelmarke, aber Kapitelmarke. Die hast du ja jetzt schon gesetzt quasi. Also jetzt, wo du es gesagt hast.
Aber ich kann sie ja nachträglich noch umschieben. Könntest du auch noch eine halbe Stunde drüber unterhalten.
Könntest du. Ja, im Max-Bereich. Da gäbe es jetzt eigentlich eine ganze Menge an Dingen, die so zwischenzeitlich passiert sind, rausgekommen sind und so weiter.
1000 Jahre alt.
Ich glaube tatsächlich auch, das macht wenig Sinn.
Wir haben alle ein 5S?
Wir haben beide ein 5S. Ich sage nur, Gold is best. Mm. Best, best, best.
Ich finde, ich habe mir das normalmenschlichste, die normalmenschlichste Farbe genommen, nämlich Space Gray. Und ich finde es zu hell. Ich will ein schwarzes iPhone. Sorry. Ist geil. Also wäre geil. Gibt's aber nicht mehr.
Ich finde das Space Gray sehr, sehr schick.
Ich ja, finde mein Gold ist schicker, find's,
aber ich finde Space Gray
ich find, auch schick. Also dann wenigstens dunkler. Also ich finde so ein Dunkelgrau fände ich dann schicker. Ich finde
gerade das Grau, so wie das Grau ist, exakt richtig.
Ja, gut. Wenn das unsere einzigen Probleme sind, dann kann man ja sagen, ist das Gerät ganz okay.
Das Gerät ist super, Fingerabdrucksensor funktioniert super.
Kann ja, ich glaube, ich muss meinen Finger mal neu einscannen. Ich habe den quasi, wie so sagt man, ich habe den so dran gehalten, wie man sagt, oh, jetzt halte ich ihn mal ganz perfekt dran, aber es ist eigentlich nicht meine natürliche Position, wie ich ihn benutze. Und dadurch muss ich ab und zu mal, dann sagt er, nee, ist nicht. Und dann, ach so, ja, stimmt, dann muss ich den wieder, ich glaube, ich habe den zu spitz, glaube ich, draufgepackt.
Ich hatte mit einem Finger auch mal ein bisschen das Problem gehabt, habe ich auch nochmal neu gescannt, dann war es okay. Ja. Ansonsten fällt mir ein bisschen auf, dass die, also Features und so, brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht drauf eingehen, ist alles cool. Aber
gab auch schon wieder 33 es ist recht iOS-Updates.
Absturzgefährdet.
Ja, also das diesen kann ich nur sagen. Ich muss mal schnell neu booten, Screen sehe ich sehr häufig.
Genau, also das dauert ja nicht lange dann, der bleibt dann irgendwie ein paar Sekunden und das ist einfach wieder bereit, aber man sieht relativ häufig den Apfel und er macht da irgendwas im Hintergrund.
Speziell so nach Telefongesprächen habe ich auch so das Gefühl. Das also bei mir ist es schon so, und bei dir war es vorhin
auch schon mal. Genau, also ich weiß nicht, wird vielleicht dann mit iOS 7.1 oder so auch nochmal ein bisschen besser.
Eine Sache, ganz kurz, weil wie gesagt, ich glaube, es ist mittlerweile, jeder hat es irgendwo auch in der Tagesschau, glaube ich, kann das bestimmt auch schon alles. Aber wovon ich tatsächlich jetzt so bleibend zumindest, gibt sicherlich noch viele andere Sachen, aber wovon ich bleibend beeindruckt bin, ist tatsächlich die Batterie. Also die Batterie vielleicht selbst physisch nicht. Ich weiß nicht, ob vielleicht der Trick ist, wie sie da jetzt die App-Updates im Hintergrund managen und irgendwelche neuen Funktionen in iOS drin haben, die Apps früher abschießt, wenn sie suspended sind. Aber irgendwas machen sie, das ich finde, ist Wahnsinn. Also die Batterielaufzeit, ich komme abends nach Hause und habe teilweise noch 40-50% drauf.
Oder ich komme momentan abends nach Hause, mein Telefon ist leer, wenn ich es nicht am Tag ungefähr 50% geladen habe.
Echt?
Das liegt aber, ich weiß schon, woran das liegt. Das liegt an einer App, die ich verwende, namens Moves. Und das ist letztendlich eine Tracking-App, so ähnlich wie halt die ganzen Fitness-Armbänder, Fitbit Flex und sonst irgendwas.
So ein Scheiß
benutzt. Ist das eine, die halt im Hintergrund Bewegung trackt und letztendlich dir dann halt zeigt, wo du tagsüber so warst, die ist mit Foursquare zu verbinden und so. Gefällt mir echt gut. Aber die zieht halt am Akku wie Sau.
Weil ich sagen gut, muss, und Angry Birds Go, wie ich vorhin
sagte. Ich kann nicht ganz bestätigen, was du vorher sagtest, mit jetzt, dass irgendwie, dass der Akku richtig gut hält, weil selbst als ich die noch nicht benutzt habe, hatte ich vorher auch so, ja, es war okay. Also war schon besser als das iPhone 5, das muss ich schon sagen. Aber super fand ich jetzt auch nicht. Man muss allerdings dazu sagen, ich bin, was mein Verhalten angeht, auf dem Telefon ein absoluter krass Nutzer sozusagen. Ich schalte nichts krass ab. Also bei mir ist alles,
was geht. Also das muss ich sagen, manage ich. Es gibt, also wenn ich ein Programm nicht nutze, sorry, dann updatet sich das auch bitte nicht im Hintergrund.
Ja, bei mir ist alles.
Also zum Beispiel meine Wetter-App. Ich verstehe nicht, wieso sich meine Wetter-App im Hintergrund updaten muss. Die benutze ich einmal die Woche, höchstens.
Ja gut, ich benutze halt ständig. Also grundsätzlich habe ich ein paar sogar auch ausgeschaltet mittlerweile. Aber das sind wirklich nur welche, bei denen ich der Meinung bin, da wüsste ich nicht, was die jetzt irgendwo tun sollen.
Beziehungsweise bei manchen habe ich Angst, dass sie die ganze Zeit im Hintergrund laufen.
Bei mir sind es halt welche, wo ich sage, die benutze ich tatsächlich super selten. Also die habe ich eigentlich nur noch drauf, um zum Beispiel mitzukriegen, wenn es dafür ein Update gibt, weil ich die App grundsätzlich für sinnvoll halte, aber eigentlich sie momentan nicht benutze, bis da mal ein Update kommt. Ja. Und die habe ich halt natürlich ausgeschaltet im Hintergrund. Aber ansonsten habe ich alle Lokalisierungsdienste an, alle Background-Syncs und was weiß ich was. Von daher erwarte ich nicht, dass mein Telefon länger als einen Tag hält, aber aktuell schafft es nicht.
Also wie gesagt, also bei mir, ich bin da ein bisschen...
Ich habe es heute zum Beispiel auf der Arbeit eigentlich mehrere Stunden dran gehabt am Rechner und bin auf 29% jetzt trotzdem gerade. Also das liegt aber, wie gesagt, genau an dieser App. Ich bin schon am Überlegen...
Ich bin auch bei 29. Hey.
Ich bin schon am Überlegen, ob ich die mal runterschmeiße. Aber ich finde sie cool und ja, will eigentlich auch nicht jetzt erstmal drauf verzichten.
Nee, also wie gesagt, das manage ich weiß, alles ein bisschen krasser, muss ich zugeben. Und ja, wie gesagt, also ich hatte auch schon Tage, da habe ich nachts es nicht mehr geschafft, das Telefon an den Akku zu werfen, an Strom zu werfen. Und musste am nächsten Tag mit 30% oder 35, 40% wieder los. Ja, also so 1,1 Tage habe ich jetzt nicht regelmäßig, aber ab und zu schon mal erwischt. Also wie gesagt, das finde ich toll. Ansonsten ja, iPhone, bar, ja, jeder kennt es, jeder weiß es. iOS 7 ist hässlich. Nächstes Thema.
Ja, das kann man jedenfalls schon mal machen. Ne? Ja, dann gibt es noch ein iPhone 5C.
Was?
Achso, ja, an der Stelle erwähnen. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen dazu.
Eigentlich schon, aber es ist irrelevant.
Nee, habe ich jetzt auch keine Lust, da irgendwie groß drüber zu reden.
Ja, ich auch nicht.
Ja. Ja. Gold is best.
Nee.
Ja, doch.
Wie heißt der Typ?
Keine Ahnung.
Rudy? Robby?
Ja, ich habe keine Ahnung.
Irgendwie sowas.
Witziges Video. Ja, so viel zu dem einen Teil, also der Telefon-Variante. Zweiter Part, iPad Air. Und iPad Mini mit Retina-Display könnten wir jetzt auch noch so am Rande erwähnen. Das ist mittlerweile auch erschienen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Mhm. Ich habe nämlich keins. Ich bin auch das war ganz eigenartig. Es war draußen das iPad Mini, das neue. Und im Apple Store hier in München haben sie halt massenweise iPad Minis ausgestellt. Aber halt nirgendwo geflaggt, ob das ein normales oder das mit Retina ist. Jetzt bin ich davon ausgegangen, naja, wenn
haben
sie dir jetzt
liegen haben. Äußerlich keinen Unterschied?
Nö. Okay. Jetzt bin ich davon ausgegangen, naja, wenn du halt da schon was ausstellst an dem Tag, wenn die Dinger verfügbar sind, dann werden das schon alles neue sein. Und ich fand's so witzig. Die Leute stehen halt um diese Tische rum, haben dieses iPad Mini in der Hand und denken, ah, das ist schon geil, irgendwie das Neue. Ich guck hin, so, Alter, das ist das iPad von vorher, das ist nichts Retina.
Ja, das ist krass.
Und ich
hab's krass.
Ich merke, ich fand das so krass. Und dann haben sie eins habe ich gefunden an dem Tisch, was tatsächlich ein Retina war. Ja, war cool, fertig. Also mehr kann ich jetzt nicht zu sagen. Ist halt ein besseres Display, sonst halt das iPad Mini. Klar ist schneller, also und ja, so weiter, alles, das ist schon klar. Und dann habe ich halt so eine Diskussion von so einem Pärchen mitgekriegt, er halt irgendwie so an diesem iPad Mini dran, an diesem neuen und so mit Retina Display. Und jetzt sagt die so, hier, das ist jetzt viel schärfer, sagt er zu seiner Frau. Und dann legt die da los, du spinnst doch, das sieht man doch überhaupt nicht. Was willst du denn? Guck mal, die haben doch alles gleiche Display hier, da sehe ich doch keinen Unterschied, ich gebe dafür kein Geld aus, wenn man da überhaupt nichts sieht.
Recht hatte sie ja.
Das war,
oder hatte er gerade das Retina in der Hand?
Er hatte es
Retina. Ah, er hatte tatsächlich das Retina erwischt.
Okay. Er hat schon gesagt, es sieht anders aus. Und die haben dann die Diskussion weitergeführt. Er hat das Große genommen, das iPad Air, hat ihr es da gezeigt. Und der Typ, der die bedienen, die haben ja teilweise noch ein iPad 2, mit dem sie halt die ganze
Check-in
bei Apple machen und sowas. Ja. Und dann hat er das irgendwie zum Vergleich ihr gezeigt. Da sehe ich überhaupt nichts. Das ist doch alles genau das Gleiche. Und was siehst du da? Du spinnst doch. Das ging irgendwie so ab. Und der hat den richtigen Hals gehabt und gekocht. Und ich habe mich nur nebendran schön amüsiert. Das wollte ich jetzt nur am Rande.
Für manche ist es halt Esoterik.
Zum iPad Mini erzählen. Ja, ich würde sagen, sie hätte einen Apollo oder Brille oder Fielmann oder ähnliches Brillengeschäft in der Nähe vielleicht mal aufsuchen sollen.
Haben wir damit alle erwähnt? Weil sonst ist es Schleichwerbung.
Ja, Abele gibt's noch.
Was? Habe ich nie gehört.
Abele Optik natürlich.
Hab Abele, ich mal erklärt, ja, das ist nächstes Jahr. Komm, ja. Auf.
Thema iPad Air. Ich habe mir eins erworben in den Vereinigten Staaten. Und zwar das ja diesmal 64 GB Modell, weil es das 128er nicht gab. In weiß mit hier Cellular-Modul.
Gibt es auch wieder in diesen hässlichen Space Gray und sonst was für Farben?
Nee. Das gibt es nur in Space Gray und weiß.
Ah, nicht Gold?
Nee, kein Gold.
Mensch, also, scheiße. Gold gekauft.
Also es gibt es in Silber, Weiß und halt Space Gray schwarz.
Das Silber-Weiß sieht auch nicht cool aus, finde ich.
Ich finde es cool. Jedenfalls habe ich es dort geholt. Ich finde den Formfaktor finde ich cool.
Und hat es selber in der Hülle drin. Siehst du ja, dass Gott sei Dank diese hellen Kanten nicht. Die finde ich nämlich auch nicht cool.
Ja, ja. Ist cool.
Halt. Ich hatte die Benamung, also sorry.
Ja, als es rausgekommen ist, habe ich mir gedacht, naja, gut, ist jetzt, ja, ist halt irgendwie nichts so wahnsinnig Dolles. Was man schon sagen muss, das Ding ist arschschnell. Und okay. Das merkt man. Und es gibt für mich eigentlich einen Hauptkaufgrund, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für die meisten wahrscheinlich ziemlich irrelevant. Aber sie haben es zum ersten Mal geschafft, von dem iPad Air ein einziges Modell zu bauen, was das überall auf der ganzen Welt funktioniert. Und zwar mit LTE. Das heißt, der Chip, der eingebaut ist, den kann ich mit AT&T in den USA verwenden, mit Verizon da drüben verwenden, mit T-Mobile verwenden. Gleichzeitig auch hier in Deutschland mit Telekom und so weiter.
Aber ist Verizon nicht irgendwie chipkartenlos? Beziehungsweise sind die Chipkarten nicht fest drin? Oder
Verizon was hat hier in dem Fall auch kein CDMA, sondern halt also unterstützen auch GSM-SIM-Karten. Okay. Das kann man schon alles machen.
Dass ich das noch erleben durfte.
Das finde ich ziemlich cool. Weil ich habe es drüben genommen. Ja, ich habe gesehen, es gibt nur ein Modell, habe mir das geholt. Das war jetzt, glaube ich, das AT&T-Modell. Also die flaggen das da immer noch als Modelle. Die sind aber nicht per SIM oder Netlock irgendwie ausgeliefert, sondern beim iPad gibt es das nicht. Das ist halt, sind halt je nachdem, was für eine SIM-Karte da jetzt gerade
drin ist. Warum sie das denn nicht mit dem scheiß iPhone machen, frage
ich mich. Ich denke, mit dem nächsten wird es kommen. Das ist jetzt halt eben der Chip, den haben sie im iPad Air zum ersten Mal eingesetzt. Und ich gehe von aus, dass es auch dann da ist. Ja, und das muss ich sagen, ist super. Ich habe es mit dir hergenommen, auch hier in Deutschland, Telekom, LTE, also überhaupt kein Problem. Das Ding ist A, schnell. Ich mag den Formfaktor schon sehr gerne, weil es jetzt nicht mehr diese ganz breiten Ränder hat, links und rechts. Es ist
massiv kleiner geworden. Es ist
deutlich kleiner. Ich habe sogar das Gefühl, das Display selbst ist minimal größer, also nicht viel. Ich habe den Eindruck, dass es irgendwie so ein Millimeter oder sowas in etwa oder zwei vielleicht, irgendwie sogar ein bisschen länger ist. So oder so, die Ränder sind halt viel, viel schmäler. Das Ding ist deutlich leichter. Nicht krass leichter. Also man hat nicht das Gefühl, man hat ein iPad Mini in der Hand. Aber ist ganz cool. Ja. Also das war schlichtweg einfach ein Upgrade. Und da ich mein altes jetzt vorher verkauft habe, hat das irgendwie auch Sinn gemacht. Durch die Dollarersparnis habe ich tatsächlich, glaube ich, im Endeffekt irgendwie 80 Euro oder sowas draufgelegt. Und dadurch, dass das andere ja 128 waren, das nur 64, gab es da auch nochmal ein bisschen mehr für. Also ich bin insgesamt jetzt mit dem Ding sehr zufrieden. Ist jetzt auch mein Haupt-iPad. Mein iPad Mini habe ich jetzt auch abgegeben an meine Freundin, die sehr happy damit ist. Ich brauche nur ein iPad. Und von der Größe her ist das genau richtig jetzt.
Logisch. Wer braucht zwei iPads bitte?
Ja, ich habe halt rumgespielt mit dem Ding vorher und fand das irgendwie ganz cool. Aber festgestellt, dass für die tägliche Benutzung mir das Mini einfach zu klein ist. Okay. Das ist für das, was ich damit mache. Ich benutze es halt sehr, sehr viel auch im Büro. Ist mir der Displayplatz da einfach nicht groß genug. Ich schreibe relativ häufig auf dem iPad, also per Tastatur, Fingertastatur. Und das ist auf dem Kleinen einfach nichts. Ja, so viel dazu. Arschschnell, genauso schnell wie das iPhone 5S. Man kann natürlich jetzt sagen, wenn jemand auf Geschwindigkeit ankommt, dann würde ich wahrscheinlich sogar empfehlen, das iPad Mini zu kaufen, das neue, weil das halt komplett identisch ist, was die Technologie angeht. Das heißt, es hat den gleichen Chip drin, es hat die gleichen Kamera, alles wirklich komplett identisch, hat aber ein kleineres Display mit einer insgesamt trotz Retina niedrigeren Auflösung halt. Demzufolge wird halt der Grafikchip nicht ganz so beansprucht wie bei dem großen. Und es müsste der Logik nachzufolgen dann auch ein bisschen schneller sein.
Mhm. Weil ich es gar nicht
verifizieren kann, aber.
Ja. Im Kommastellenbereich wahrscheinlich.
Ja, also ich sag mal, rein von den Fakten her müsste es eine ganze Ecke schneller sein, weil die Auflösung schlichtweg einfach eine ganze Menge niedriger ist. Das Ding ist deutlich kleiner. Es hat eine.
Aber dann zumindest mal nur bei Spielen, die wo tatsächlich der Unterschied beim Rendern auf die Zahl der Pixel ausschlaggebend ist. Ja, also bei Dropbox oder bei, weiß ich nicht,
Office
wirst du es nicht sehen, weil ist der Rendern-Teil halt nicht der Großteil.
Keine Frage, ich rede jetzt nur von 3D-Spielen, also sowas wie in Infinity Blade 3 oder irgend sowas. Da ist, glaube ich, das schon nochmal ein Unterschied. Ja, ansonsten, was noch passiert im Max-Umfeld? Mavericks kam raus.
Bestes Betriebssystem seit Snow Leopard.
Ja.
Punkt.
Ist so. Es ist aus meiner Sicht das unauffälligste Betriebssystem.
Im positiven Sinne.
Ja, ich weiß, du weißt ja,
ich bin nicht so der Fan. Ich habe echt auf ein Betriebssystem gewartet, das einfach nur mal Dinge fixt.
Ja, mir ist es ein klein wenig zu wenig revolutionär.
Hallo Tags. Tabs im Finder. Wie revolutionär soll es denn? Nein, du hast ja recht. Aber
Tabs im Finder, ganz ehrlich, habe ich nicht ein einziges Mal verwendet, weil sie beschissen zu bedienen sind.
Nee, weil sie es dumm im
Ich mache ein neues Fenster auf, geht dann ein neuer Finder auf, statt dass es einfach ein neues Tab aufmacht da drin.
Genau.
Ich habe zumindest
nicht gefunden,
dass man es irgendwo einstellen
kann. Ja, nee, du kannst es mit, ähnlich wie im Browser, mit Command T einen neuen Tab erstellen, aber das mache ich halt. Ja,
aber so arbeitet doch keiner. Ich arbeite doch nicht im Finder und mache im Finder einen neuen Tab auf.
Nee, ich auch nicht.
Ich mache typischerweise suche ich irgendwas, also ich gehe zum Beispiel in Spotlight, suche eine Datei und mache dann Command-Klick drauf und dann geht halt ein Finder auf. Statt ein Tab macht er halt dann beschissen einen neuen Finder auf.
Das ist doof. Ich glaube, es gibt ein Tastaturkommando, beziehungsweise habe ich vielleicht noch einen Nebensatz. Ich habe mir dann doch nochmal, wie vor 20 Folgen erwähnt, Alfred installiert und gleich das Powerpack gekauft. Bestes Programm aller Zeiten. Und ich glaube, ja, da gibt es einen Workflow, die haben jetzt ein neues Feature, da kannst du tatsächlich Finder Windows zusammen ziehen und dann erstellt er Tabs daraus. Aber wie gesagt, es hätte ich eigentlich nativ erwartet, dass es irgendwie im Betriebssystem mitkommt, das stimmt schon. Ja, ansonsten was gibt's denn sonst noch? Hier unser wir haben ja zwei Audio Interfaces und das große mit 4 Anschlüssen ist seitdem unbrauchbar.
Ja, da kann der Mavericks nicht wirklich was für sein,
die haben wir dafür entwickelt. Ja, genau. Genau. Und das, seit wann ist Mavericks jetzt mittlerweile raus? 3 Monaten? 2? 3?
Ach Quatsch, nein. Mavericks kam ja zu der Zeit raus, wo wir in Staaten drüben waren. Das war Ende Oktober, Anfang November. Also es sind anderthalb
2 Monate.
Anderthalb.
Na ja, gut. Auf jeden Fall, in dieser Zeit ist es dem Hersteller, wie heißen die? Akamai?
Nee, Akai heißen
Akai?
Die.
Akai. Nicht gelungen, Treiber rauszubringen. Hm. Deshalb hatte ich auch technische Probleme bei meinem anderen Podcast.
Na gut, wir haben jetzt noch das Zweier-Ding, aber es war trotzdem ein bisschen blöd. Ja, generell zu Mavericks muss ich sagen, das ist schön, das funktioniert, aber irgendwie...
Wie wichtig?
Ich bin ein bisschen... Ja, das ist okay. Ich hatte aber auch tatsächlich mit den vorigen keine Probleme. Mir ist es ein bisschen zu altmodisch mittlerweile. Also es wird Zeit aus meiner Sicht für auch optisch eine Überarbeitung von macOS 10. Das ist... es wird aus meiner Sicht Zeit für ein macOS 11, weil das, was da gerade jetzt noch so geht, hat mit dem, was auf iOS passiert, von der Monetisierung her echt gar nichts mehr zu tun.
Ja, tatsächlich, also so ein bisschen hat's ja eingebaut, wobei ich das nicht benutze, weil wie sie es eingebaut haben, wobei jetzt nicht durch Mavericks gekommen, mich tatsächlich dann nicht dazu bringt, das zu benutzen, ist dieses, wie heißt das? Ich will es bloß mal kurz erwähnen, weil du jetzt über Moderne redest, dieses Launchpad. Also im Prinzip diesen iOS-Style-Apps zu präsentieren. Lange, ja. Eben, also, aber man könnte jetzt sagen, wozu brauche ich ein Dock oder wozu brauche ich dies und das, wenn ich doch einfach auf einem Screen halt mit Gesten auf dem Touchpad so durch, wäre jetzt vielleicht nicht auch mal nicht unbedingt mein Ding. Ja? Ich mag mein Dock und ich mag das mit Tastatur zu Apps zu starten. Aber das fiel mir gerade ein, als du sagtest, ein bisschen moderner. Aber nee, ansonsten muss ich sagen, ich weiß nicht, ich lass mich da gerne überraschen, aber ich bin mit Mavericks total zufrieden.
Ich kann mit dem System instant super arbeiten, ich habe mich dran gewöhnt, es ist immer noch ein vernünftiges und gutes Betriebssystem, aber ich finde, es nagt so langsam der Zahn der Zeit an dem System. Es hat ganz, ganz viele Dinge, die für mich total überhaupt keinen Sinn machen. Ein Beispiel, das du jetzt gerade erwähnt, für was brauche ich das Launchpad, wenn ich einen Dock habe? Für was brauche ich das Dock, wenn ich das Launchpad habe? Ja. Es gibt ganz viele Systeme, die jetzt mittlerweile so da rein diffundiert sind über iOS. Ich so sage, aber so richtig konsequent sind sie jetzt auch nicht gemacht. Und mir ist es mittlerweile ein bisschen zu konfus. Es würde dem gut tun, so sehe ich es zumindest, wenn sie das mal komplett überarbeiten würden. Und Apple traue ich das auch eher zu als eine Microsoft, weil sie halt nicht diese krasse Community an Business-Nutzern haben, die dann erstmal völlig wieder Ochs vorm Berg steht mit all ihren komischen Third-Party-Tools, sondern sie könnten da einen radikaleren Schnitt machen. Mir fällt es halt typischerweise auf, sie haben jetzt, wenn ich mir den Kalender angucke, sind sie zwar den Skeuomorphismus losgeworden, den sie vorher hatten.
Viel besser benutzbar ist das Ding aber trotzdem nicht.
Das Ding ist, auch ich finde den eigentlich ganz in Ordnung, nur die Tatsache, und das klingt jetzt irgendwie doof, aber die Tatsache, dass es immer noch diese Fenster gibt, die sehen total oldschool aus. Also die ganzen Bedienelemente, die Betriebssystemstandard sind, auch bei einem durchaus sehr modernen Numbers oder Pages oder Keynote, die sind für mich optisch einfach nicht mehr zeitgemäß. Das sieht immer noch so aus wie vor, weiß ich nicht, wann kam es erst raus? Vor 10 Jahren oder so. Ja, 10 Jahre ist vielleicht nicht, aber also ich tue mir da echt ein bisschen schwer damit mittlerweile. Ich würde mir wirklich wünschen, dass sie radikalere Schnitte gehen und dass es Schritte gehen und dass es insgesamt mehr zum Konzept von iOS 7 passt. Das hier gefällt mir nicht mehr. Also ich find's, ich komme jeden Morgen dran, ich benutze mein iPad, ich benutze mein iPhone. Ich habe mich sehr, sehr schnell, im Gegensatz zu dir, auch an den neuen visuellen Stil gewöhnt, finde ihn sehr cool. Und mir kommt mein Mac einfach uralt vor. Und das gefällt mir, es macht mir keinen Spaß mehr, mit dem System zu arbeiten.
Naja, du hast ja noch so ein altes MacBook Pro.
Das ist richtig, ich werde mir das nächste Mal neues bestellen, aber die Nee, einfach visuell meine ich jetzt.
Ja, ja, ja.
Es fühlt sich nicht mehr modern an. Ich habe da echt jeden Tag habe ich da so einen Kampf mit. Es ist ein komplett anderer Stil mittlerweile und der mag dir besser gefallen, aber die passen nicht mehr zusammen.
Hm.
Und das stört mich. So.
Naja, gut, da haben jetzt wir ja dieses das zusammengefasst.
Ja, so viel dazu.
Aber es ist ja eigentlich auch sinnvoll, ne? Ich kann man vielleicht verlinken. Wie heißt denn dieser eine Blogger da, arschbekannt eigentlich aus den USA, der schreibt immer, wenn ein neues Betriebssystem rauskommt von Apple, schreibt er ungefähr eine Bibel voll, ein Review darüber. Also wirklich scheiße viel Text. Über jedes kleine, noch so kleine Detail schreibt er ein ausführliches Review. Nicht Scorsese, sondern...
Scoble?
Nee. Wer ist der denn? Mir liegt es auf der Zunge, mir fällt es gerade nicht ein.
Keine Ahnung.
Ja, können wir irgendwie mal nachreichen. Wer da Details nachlesen will, wenn er es nicht schon lange gemacht hat. Es ist ein cooles Betriebssystem, finde ich.
Ja. Es ist halt ein Betriebssystem, es ist sehr unsexy, aber es funktioniert.
Falk sagt, es ist geil.
Ja, Lars sagt, es ist, ist halt da. Ja, nächstes Thema wären tatsächlich die Apple Tech Talks in Berlin. Ich war letzte Woche Freitag in Berlin einen Tag. Da hat für Apple-Entwickler ein Tech-Talks-Event stattgefunden. Das machen die so rund um die Welt. Ich glaube in 6 oder 7 Städten, USA, Japan, Deutschland und so weiter. Und haben da im Prinzip verschiedene Angebote. Das ist letztendlich eine Mini-Konferenz, die von Apple kostenlos organisiert wird. Man muss sich allerdings als Entwickler dort bewerben und muss dann Glück haben, dass man zugeteilt wird, also dass man hinfahren kann.
Mhm.
Apple benötigt jetzt keine Kosten für oder sowas, aber die Konferenz selber kostet halt nichts. Sie haben dort einmal halt diese ganzen Talks, zum anderen haben sie eine Nebenraum dann Labs aufgebaut und die hatten jetzt aus Cupertino über 50 absolute Spezialisten dabei zu allen Bereichen. Also UX-Design, Store-Vermarktung, natürlich zu allen möglichen Code-Elementen. Also das war ziemlich cool.
Mhm.
Schwerpunkt dieses Mal war halt iOS 7 und das ist aufgeteilt gewesen in 2 Tage. Der Donnerstag, an dem ich nicht da war, das war App-Development und Freitags war halt der Game Developer Day. Und beides hat meinen Fokus, wie gesagt, auf iOS 7, zum Beispiel, wie ich die neue Controller-Unterstützung halt nutzen kann von iOS 7, was man damit alles machen kann. Viel, was man mit SpriteKit jetzt so im 2D-Bereich machen kann, also wie man da relativ schnell eigentlich mal so ein paar ganz coole Spielchen erstellen kann. Und dann für mich halt jetzt ein bisschen der spannendere Part, weil ich halt kein Techniker bin. Da ging es halt um App Store Distribution und Marketing, Feature-Prozesse bei Apple, also wie man gefeatured wird mit seiner App, was da für sie so wichtig ist. Und natürlich dann zu guter Letzt, das war auch der krönende Abschluss letztendlich der Talk-Reihe an dem Tag, UX-Design anhand von Beispielen in Spielen, wo Spiele was gut machen, wo Spiele Dinge nicht gut machen und wie man halt generell einfach, auf was man achten sollte, wenn man ein Spiel machen will, was zwar optisch nicht aussieht wie iOS 7, weil das bei Spielen ja grundsätzlich keinen Sinn macht, aber was sich so verhält, wie man es von den Apps kennt.
Da fällt mir ein, das war sehr, sehr geil. Wollte nochmal deine Aufzeichnung sehen.
Genau, gebe ich dir gerne. Insgesamt, die Events sind von Apple als confidential geflaggt. Das heißt, man kann darf da keine Bilder machen und man kann natürlich mitschreiben und so, aber es ist so, dass da halt auch nichts gestreamt wird und so weiter. Als Entwickler kann man allerdings hinterher sich die Videos angucken. Also ich habe ja einen Developer-Account und wenn das Video online steht, kannst du gerne auch in die Talks mal reinschauen.
Ich habe übrigens gefunden, das ist auf Ars Technica. John Siracusa.
Ah, okay.
Ja. Ist ja einigermaßen bekannter
ja, kenn ich auch.
Apple Mann. Und er hat einen sehr ausführlichen Bericht darüber geschrieben. Also alleine der Table of Content ist schon sehr weit scrollbar.
Ja, also nochmal, danke. Abschließend nochmal zu den Apple Tech Talks. Ich fand's witzig, dass es insgesamt ein deutlich nützlicheres Event war als so manche sehr, sehr teure Konferenz.
Ja.
Manche würden jetzt sagen, naja, das war doch irgendwie trivial, was sie da erzählt haben. Pff, kann man so und so sehen. Ich fand's interessant, einfach ihren Ansatz zu verstehen. Wenn dann sind wir beide auch irgendwie, wir sind Apple-Fanboys, von daher würden wir das wahrscheinlich eh nicht verreißen jetzt so ein Event, aber ich fand's einfach mal ganz cool. Ich war beeindruckt, wie viele Leute sie dabei hatten. Und ich war vor allen Dingen beeindruckt davon, wie konsistent die Präsentationsqualität von Apple-Mitarbeitern ist. Also man weiß ja, dass jemand wie ein Steve Jobs, als er noch lebte, und jetzt auch in Grenzen ein Tim Cook oder natürlich ein Jonathan Ivey oder wer auch immer gerade vorträgt, Phil Schiller oder sowas, alle sehr, sehr gute Präsentatoren sind und das meistens recht witzig machen. Und das hat sich komplett durch die Reihe durchgezogen. Da war einer dabei, der war so ein bisschen schwächer, zwar auch sicher, aber der hat schon sehr... eher das so fast auswendig vorgetragen, so wirkte das. Okay. Also, aber vorher auswendig gelernt. Aber alle anderen waren wirklich richtig lebhaft, gut und muss sagen, da hat man gemerkt, dass einfach eine konsistente Qualität gewesen. Die haben da echt gute Leute hingeschickt.
Okay.
Bis auf der Senior Developer, der irgendwie so die ganzen sehr technischen Sachen vorgestellt hat. Der hat sich manchmal so ein bisschen sehr ins Detail dann ergeben bei seinen Erklärungen. Dementsprechend hat der auch ein bisschen überzogen.
Würde mir, glaube ich, bei sowas auch schwer
fallen. Sodass der letzte Talk, der UX-Talk an dem Tag dann auch fast eine halbe Stunde später angefangen hat. Das war ein bisschen schade.
Aber es war nur dieser eine Tag, ne? Früh und dann abends wieder.
Es war nur ein Tag. Zurück. Ich bin nachts um 4 aufgestanden. Und das war, also war morgens so gegen 11 oder so. Da habe ich echt einen bösen Durchhänger gehabt. Da war ich hundemüde irgendwie.
Ach, eine Clubmate hinterher und dann.
Ja, nee, das hat alles irgendwie nicht geholfen. Ich glaube, ich habe irgendwie 17 Kaffee getrunken oder so an dem Vormittag. Aber das hat,
wie gesagt,
nicht funktioniert.
Je mehr Kaffee du trinkst, desto weniger ist der Effekt.
Ja.
Also schwächer.
Wie auch immer. Also generell super Event.
Okay.
Ja. Dann ist ja so ein Ding. Ich bin grundsätzlich ja, wie man weiß, ein Fan von immer wieder mal ausprobieren von neuen To-Do-Lösungen, also Getting Things Done, Software,
also ich
Kids.
Muss ja sagen, ich komme nicht mehr hinterher, weil ich das sehe nicht mehr ein. Ich verlasse mich da sehr auf dich.
Ja, es gibt ja eine Vielzahl von Firmen, die meinen, sie haben jetzt das neue Ding erfunden, und ich glaube, es gibt keine App-Kategorie, in der so viel Software auf den Markt kommt und jeder meint, er hat jetzt den Heiligen Gral entdeckt, aber gleichzeitig auch so viel Mist gemacht wird. Und es gibt auf der anderen Seite trotzdem meiner Meinung nach einen relativ hohen Bedarf an so einer Software. Also es gibt viele Leute, die danach fragen und die nicht mit den existierenden Lösungen zufrieden sind, aus welchen Gründen auch immer. Und ich war jetzt mal wieder so auf der Suche. Jetzt kam natürlich iOS 7 vor einer Weile raus und ich erwarte natürlich dann, wenn ich eine vernünftige To-Do-Software haben möchte, dass das Ding auch so angepasst ist, halt ob das es optisch nach iOS 7 aussieht und nicht mehr irgendwie nach von vor 10 Jahren.
Ja.
Ich habe festgestellt jetzt dadurch, dass ich bei mir in der Arbeit habe ich einfach jetzt ein bisschen mehr Projekte, die ich irgendwo ein bisschen auf dem Schirm haben muss und einfach ein paar mehr Dinge, dass ich sage, okay, ich kommen mit der normalen Reminders-App in dem Sinne nicht so gut mehr klar. Also die kann für viele genug, die halt Apple anbietet. Das Syncing ist so ein bisschen hakelig teilweise, würde ich mir besser wünschen. Und insgesamt muss ich sagen, ich finde sie nicht schön. Also sie ist, ich finde sogar da, dass Apple relativ inkonsequent war. Sie haben überall versucht, den Skeuomorphismus so ein bisschen zu entfernen.
Ja.
In der App haben sie es geschafft auf dem Icon, dann hat es aber auch aufgehört, weil der Rest der App sieht so gar nicht nach iOS 7 aus.
Du hast doch so komische Reiter.
Genau,
also das funktioniert, also wenn sie es wenigstens so gemacht hätten wie in Safari oder eben dann in Safari nicht so, sondern eben dann so wie in der Reminders-App, wobei die Reminders-App da diesbezüglich echt beschissen ist. Also es ist irgendwie, sie benutzen immer 300 neue Wege, irgendwas zu machen, obwohl sie nur 12 Apps haben irgendwie oder so.
Also die Reminders-App an sich ist jetzt einfach so, dass ich sage, nee, das funktioniert für mich so in dem Sinne nicht mehr. Ich brauche aber halt eine App, das ist meine Anforderung immer dabei, die über alle drei Plattformen, die ich benutze, synkt. Also und zwar zuverlässig. Ich brauche also eine, die ich, wenn ich auf der Arbeit bin, halt sinnvoll auf dem Mac benutzen kann. Da möchte ich sehr, sehr ungern eine Web-App verwenden. Da gibt es zwar welche, die man macht, aber ich habe da schon lieber einen Client irgendwo dabei, einfach aus Performance-Gründen. Ich mag das, wenn das schnell snappy ist und vor allen Dingen die Clients bieten typischerweise halt einen Shortcut für eine Schnelleingabe von einer Task an und das kann ich halt bei einem Web-Client so in der Form meist nicht machen. Manchmal ja, aber es ist nicht mein Ding. Also
muss halt ordentlich gemacht sein.
Ja. Und dementsprechend natürlich auch auf dem iPad und auf dem iPhone. Jetzt gab es vor einer Weile von OmniFocus, was so im Prinzip als der Primus in dieser Klasse gilt, gab es halt auf dem iPhone eine neue App, die aus meiner Sicht sehr, 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 sehr gut gelungen ist. Die ist auch als Update zur Verfügung gewesen, glaube ich, für, wenn ich mich richtig erinnere, für alle, die OmniFocus vorher hatten. Vielleicht habe ich es auch gekauft, ich erinnere mich gerade nicht mehr so ganz genau dran.
Haben die nicht mal irgendwas, wofür sie wieder von Apple gerügt wurden? Die haben, glaube ich, auf dem Mac irgendeine Software rausgebracht, die erkannte, wenn du eine eine Version oder ein Tool von ihnen über den App Store gekauft hast und gab dir dann für ihren eigenen Store im Web einen Nachlass beim Upgraden.
Kann sein,
und das fand Apple wohl, glaube ich, gar nicht mehr so cool.
So oder so, ich weiß gerade nicht mehr, ob ich sie separat gekauft habe, die OmniFocus 2 Version, oder ob ich sie, ob das irgendwie ein Upgrade war. Vielleicht habe ich sie separat gekauft. Kann sein. Fürs iPhone, die ist geil. So, das Problem ist, sie haben halt eine App fürs iPhone. Das war's. Die Version auf dem Mac ist furchtbar alt. Die Version auf dem iPad ist ein bisschen neuer, ein bisschen cooler, aber nicht auf iOS 7 optimiert. Das heißt, ich habe jetzt momentan im Prinzip drei verschiedene, zumindest mal visuelle Entwicklungsstände, die auch ja für mich einfach so nicht richtig konsistent gemeinsam Sinn machen. Aber sie synken
untereinander.
Sie synken, die haben ja ihren eigenen Omni-Sync-Server oder wie sich das Ding nennt. Das geht wohl alles. Naja, so, ich finde so semi-okay. Ich habe dann überlegt, naja, brauchst du es auf dem Mac und auf dem iPad? Dann, weil auf dem iPhone, die fände ich wirklich interessant zu benutzen, die ist echt gelungen. Aber habe dann gesagt, nee, das ist für mich keine Lösung. Also ich gebe die Tasten nicht nur auf dem iPhone ein. Ich möchte halt, wenn ich auf der Arbeit bin, auch irgendwie anders mitarbeiten, und das fand ich halt blöd. Ja, und dann habe ich halt wieder ein bisschen rumgesucht. Dann findest du halt irgendwie Sachen, die nur so halbherzig sind. Du findest auf dem iPhone dann mal was, was es dann auch wieder nicht auf dem iPad gibt. Oder du findest irgendwas auf dem iPad, was es aber auf dem Mac nicht gibt. Und alles irgendwie blöd. Jetzt habe ich eine gefunden, die hat zumindest mal auf dem iPad und auf dem iPhone eine vernünftige iOS 7 angepasste App, die auch erfreulicherweise nicht so kompliziert ist, wie es ein OmniFocus manchmal an einigen Stellen ist, die aber trotzdem die Getting Things Done Methode sinnvoll unterstützt, ohne Sachen zu verkomplizieren.
So, wie heißt das Ding?
Und die auch eine Mac-App hat. Die Mac-App ist allerdings ein bisschen älter. Das Ding heißt To-Do Cloud. To-Do 7, glaube ich sogar, Cloud. Und,
es gibt sogar noch ein To-Do Cloud 6.
Genau, aber ich rede von To-Do Cloud 7. Und auf dem Mac gibt's dann To-Do Pro.
Boah, was ein Icon.
Das auf dem, das Icon auf dem iOS finde ich eigentlich schön.
Das ist ein weißer, eine weiße Checkmark mit einem unglaublich hässlichen Blau und einer Wolke.
Ich finde das eigentlich ganz hübsch.
Ja. Man kann aber ja die App ist kostenlos. Haben die irgendwie Premium Services?
Ich finde das Blau sogar sehr, sehr hübsch. Ja, genau. Das, da wollte ich jetzt gerade ein bisschen was zu sagen. Sehe ich's. Es ist so, dass man monatlich für 1,99 Dollar, ich glaube, was ein Euro genauso ist, dort deren Premium abschließen kann. Was heißt Premium bei denen? Background Syncing. Das ist halt eine Sache.
Ach so, normal synken tut, würde es.
Ja, er kann sich wohl normal synken, aber halt nicht automatisch aktualisieren. Für mich ist es halt ein Killer-Feature. Ich brauche halt de facto.
Ja, das ist halt eins dieser coolen neuen iOS 7-Dinger.
Dieses Synken insgesamt. Ich habe es jetzt angefangen. Ich habe heute gerade meine Tasks, von die ich noch im Reminders-App drin hatte und so, habe ich jetzt alle mal übertragen da rein.
Wie machst du das? Vergisst du dann das andere Tool oder machst du es dann in beiden? Weil wenn das neue Scheiße ist, dann musst du das alte wieder benutzen.
Ja, ist und halt dann so. Aber das mache ich dann meistens, wenn ich gerade nicht jetzt irgendwie 100 Tasks da drin stehen habe, sondern ich mache das halt einmal ordentlich. Das dauert mal eine halbe Stunde oder so und dann ist okay. So, und jetzt habe ich das da drin. Bin soweit auch ganz zufrieden mit dem Synken jetzt gewesen. Ich habe es aber noch nicht so intensiv genutzt, dass ich jetzt genau sagen kann, wie schnell es da hin und her synkt und so weiter. Hab's auf dem iPhone auch noch nicht richtig genutzt, habe ich nochmal kurz angeguckt, das hat mir aber eigentlich ganz gut gefallen, was es da kann, und hab's jetzt hauptsächlich auf dem Mac genutzt, wobei ich da sagen muss, das ist halt die älteste von allen Versionen, die kann das Nötigste, aber auch die, finde ich, ist halt so ein bisschen altbacken, ist aber in Ordnung. OmniFocus ist noch schlimmer und das Ding ist wenigstens nicht so wahnsinnig Feature überladen, wo ich noch alle möglichen Perspektiven und irgendwas konfigurieren kann auf meine Tasks, das brauche ich alles nicht. Von daher ist das für mich jetzt momentan die sinnvollste Lösung. Wenn man ein Jahresabo für das Ding abschließt, kostet es irgendwie $20. Das kann ich aber dann auch schon ein paar Jahre machen, bevor ich letztendlich den Preis ausgegeben habe, den mich ein OmniFocus für Mac, für iPad und für iPhone kosten würde.
Das hatten wir, also, als wir das letzte Mal vorgestellt hatten, bis zu 150, 200 Euro oder sowas.
Genau, ich habe die mehr Male gekauft, aber da muss man schon echt ganz überzeugt davon sein, dass OmniFocus jetzt genau das ist, was man unbedingt braucht. Ich habe momentan von all den verfügbaren Tools, die es aktuell gibt, die Bedingungen erfüllen, dass es für alle drei Plattformen einen Client gibt und der gleichzeitig auch noch für iOS 7 optimiert ist, also zumindest mal der für iPad und iPhone, ist das die einzige Variante, die für mich funktioniert.
Okay.
Ja, und deswegen benutze ich das Ding
gerade. Ist das im App Store für Mac oder wo finde ich
das? Das ist im App Store für Mac.
Also ich will bloß mal gucken, wie es aussieht.
Ich hatte ein bisschen Probleme, heute das zu suchen. Das hat auf dem Mac hat so ein Icon, so ein Stiftehalter-Icon. Da heißt es To-Do Pro, glaube ich, auf dem Mac.
Ah, es gibt To-Do und To-Do Pro.
Genau, To-Do kostet, glaube ich, was. Und To-Do Pro kostet nichts, wenn ich das richtig sehe. Ist irgendwie
das ein anderes Icon?
Ich weiß es nicht. To-Do Pro ist jedenfalls die neue Variante, die halt mit diesem To-Do Cloud synkt.
Okay.
Ja, und ich glaube, das Ding ist vom Juli oder irgend sowas. Ja. Die letzte Variante. Ja, 10.
Juli 2020.
Ich weiß jetzt gerade nicht ganz genau, wie ihre Planung ist, das mal zu aktualisieren. Was ich noch sagen kann, man kann sich natürlich auch auf todocloud.com oder irgendwie auf jeden Fall auf deren Website kann man sich einloggen mit seinen Benutzerdaten, hat dann die Web-App halt eben. Also die ist ein bisschen moderner als die App für den Mac. Aber ich mag halt einfach lieber ein Standalone-App als den Webbrowser dafür. Ja, das ist das, was ich dazu sagen kann. Ich werde es ein bisschen testen. Vielleicht kann ich das nächste Mal noch ein bisschen was berichten, wie ob ich jetzt so wieder so viel Frust hatte, dass ich doch wieder gewechselt habe oder dabei geblieben bin.
Ich gehe schwer davon aus, dass wir im spätestens einem Vierteljahr ein neues Tool von dir hören.
Möglich, dann gibt's vielleicht auch ein besseres. Aber aktuell, muss ich sagen, scheint es mir eine ganz gute Mischung zu sein. Vor allem, weil alle meine Tools, die ich bisher so verwendet habe, halt die vorher genannten Bedingungen eben nicht erfüllen.
Aber was ist jetzt nun mit Wunderlist? Die haben da jetzt hier so super 2.0, 3.0, 4.0 Ding gemacht.
Halt, ich weiß geht nicht. Halt immer noch nicht. Das hat halt,
echt nicht? Ich weiß es nicht.
Ich habe es mir angeguckt, es hat für mich halt so Features, die ich, also Dinge, die mir nicht gefallen, also gerade so optisch ist es einfach nicht mein Ding und ich brauche halt ein Tool und das erste
Mal
hat
es sehr konsistent.
Ja, kann man so sagen, ist aber nicht mein Ding. Und sie haben hier bei dem To-Do den Vorteil, dass endlich Sachen so sortiert werden, wie sie für mich Sinn machen. Also ja, ich kann hingehen und kann bei Wunderlist irgendwelche Tasks in Reihenfolgen schieben und ich weiß, dass die Getting Things Done Methode auch so macht. Das kann ich bei To-Do auch, aber die Standardsortierung ist einfach eine für mich sinnvollere, nämlich nach dem Fälligkeitsdatum oder nach der Priorität, die ich halt irgendwo auf einer Task liegen habe. Das ist, wenn du eine Menge Tasks einfach hast, ist es irgendwann nicht mehr handelbar, aus meiner Sicht, die ständig in irgendwelche Reihenfolgen zu schieben, sondern ich habe halt mehr Sachen, bei denen eine Deadline hinten dran steht und nach der arbeite ich das halt auch ab. Und also für mich funktioniert das mit diesem manuell hin und her schieben nicht und ich mag das halt lieber
verstehe.
So.
Verstehe.
Vielleicht unterstützt das Wunderlist mit Zug mittlerweile sogar. Ich bin mir
nicht weil die sicher. Hatten ja so einen riesen, ich weiß nicht was, 2.0 oder 3.0 Update da und haben ihr Wunderkit abgeschossen und sind jetzt zurück auf Wunderlist und eben da so ein riesen Update geschoben. Vielleicht ist es dabei, ich weiß nicht, deshalb frage ich. Weil ich habe irgendwie aufgehört, da irgendwie hinterher zu rennen. Ich probiere lieber Podcast-Apps aus.
Sie gehen aber mittlerweile bei Wunderlist eigentlich sogar wieder ein bisschen Richtung Wunderkit. Also sie suchen sich so ein paar Features aus Wunderkit, die sie jetzt in Wunderlist einbauen. Und naja. Was ich noch vergessen habe zu erwähnen, bei dem To-Do übrigens, man könnte theoretisch, wenn es mehrere nutzen, kann man da auch wieder Tasks an irgendwen assignen und kriegt auch Notifications und alles mögliche. Also
aber die brauchen dann einen To-Do-Account dann,
die
oder?
Brauchen dann, ja, aber ich glaube, die brauchen keinen Premium-Account. Ich meine, die bräuchten aber ich bin nicht sicher.
Ja, irgendwie musst du ja anschreiben.
Ich glaube, sie brauchen E-Mail, ja, ich glaube, sie brauchen einen Premium-Account. To-Do-Account brauchst du sowieso, klar, weil das halt ein Online-Service ist. Also
ja,
den
nee,
Account
ja,
brauchst du, aber ich glaube, sie brauchen auch einen Premium-Account, damit man in der Gruppe arbeiten kann.
Okay.
So viel zu To-Do. Und du hast eben schon die Podcast-Apps gespoilert.
Wollen wir das als nächstes machen?
Dann darfst
ich weiß nicht mehr, warum ich Instacast aufgeschrieben habe. Ich glaube, weil der 4.0 rauskam mit iOS 7 ist es, glaube ich, alles rausgekommen. Kann jetzt im Hintergrund zünken, ist wahnsinnig toll. Weil ich muss die App tatsächlich nicht mehr früh morgens aufmachen und prüfen lassen, sondern das Ding, es ist wirklich toll, dieses neue iOS 7 Feature mit dem Hintergrund updaten. Ich stehe, weiß nicht, 6.30 Uhr auf und 6.26 Uhr hat das Ding nach Podcast gecheckt. Das ist super. Und es steht da hier, Notification, zack, der ist da. Und ist in der nächsten Notification steht da, ist runtergeladen. Das ist ganz toll. Und was wollte ich noch sagen? Ah ja, genau. Und dann ist jetzt vor ein paar Tagen ein neuer Podcast-Client rausgekommen. Der heißt Castro. Und sticht dadurch hervor, finde ich, dass er nur ein minimales Set an Features bietet. Und ich glaube sogar, dass wenn der noch ein paar Punkt-Releases erfährt, der Client, dass ich dann eventuell sogar komplett umsteigen könnte. Weil es gibt ein paar Features an Instacast und an vielen anderen Clients, die ich einfach nicht brauche, die aber die App umständlich zu bedienen machen. Mhm. Zum Beispiel irgendwelche Listen. Ich brauche keine Listen. Ich brauche auch keine Bookmarks in Podcasts, weil ich höre eine Folge durch, ich pausiere, wenn ich gerade nicht hören kann, höre einen halben Tag später oder einen Tag später weiter. Okay, aber ich brauche ja kein Up Next oder wie das Feature in iTunes auch heißt, ja, wo du mehrere Folgen hintereinander einfach in der Liste trägst und dann so durchhörst, brauche ich auch nicht. Ist schön, wenn das Leute brauchen, dafür haben sie ja Instacast und das hat alles dieses Castro nicht. Das hat einfach nur, es hat zwei Tabs, Der eine ist eine Liste von Podcasts mit einem kleinen Plus drunter. Da kannst du ihre eigene, ich weiß nicht, ob sie eine eigene, ein eigenes Directory haben. Kannst du nach Podcasts suchen. Und der zweite Tab ist Episoden. Und dort ist in chronologischer Reihenfolge, wie sie erschienen sind oder wie sie zumindest, glaube ich, runtergeladen wurden, was im Endeffekt auf das Gleiche hinauskommt, werden die Folgen gelistet. Du drückst drauf und da ist genau ein Button und der heißt Play. Bumm, aus, fertig. Und ich fällt gerade so spontan ein, was mir noch fehlte. Er hat dummerweise keinen Support, meine ich, für Chapter Marks, die sind noch ganz interessant. Und ich glaube, das war's sogar. Ich weiß nicht, ob es Show Notes irgendwie oder die HTML-Version irgendwie blabla darstellen. Ich glaube ja. Aber so, das ist so ein, zwei Features, die tatsächlich noch fehlen. Aber ansonsten ist es wirklich ein sehr minimalistischer, aber für mich völlig ausreichender und dafür aber super zu bedienender Podcast-Client. Er ist schnell, er updatet sich im Hintergrund, er löscht gehörte Episoden, er lädt neue Episoden, wenn du im Wi-Fi bist, wenn du es einstellst, automatisch runter, er schickt Notifications raus, ist perfekt, er hat einen Play und einen Pause-Button, das, wie nennt sich das? Das Skimmen oder wie heißt das? Mhm. Rumspulen. Ist ganz nett gemacht, irgendwie ist neu, habe ich so noch nicht gesehen. Super perfekt ist es nicht, aber es ist mal was Neues. Auf jeden Fall ist es simpel, wenig Buttons, viel Swipe-Gesten, ist so ein bisschen iOS 7-like mit diesem hässlichen Milchglas-durchscheinenden Ding.
Ich wollte gerade sagen, dass dir das gefällt, wundert mich, weil ich habe die Screenshots hier gesehen und ich, ganz ehrlich,
also nee, das ist das Einzige, was mir nicht so gefällt, aber
Screenshots da damit kann ich leben. Hat, der hat auch ein bisschen gepennt. Also das ist irgendwie
wieso?
So, ich hab's nicht erstens sind sie nicht gerade schön irgendwie, wenn man sie hier sich so anguckt, und dann ist halt ja. Drei sind, steht der Text oben, bei dem steht der Text unten. Das ist, und dann kommt wieder einer rum, das sieht ziemlich so dämlich cool aus.
Aber generell, also ich finde ihn toll, weil er ehrlich simpel ist. Wie gesagt, ein, zwei Feature, gebe ich zu, würden mir persönlich noch fehlen. Mal schauen, ob die kommt. Ich habe es, wie gesagt, installiert, einen Test-Podcast abonniert. Funktioniert alles toll. Und ich warte jetzt, ich habe ihn installiert im Prinzip jetzt, um ein paar Updates mitzubekommen. Ich glaube, ein kleines Punkt-Release-Update ist schon rausgekommen. Irgendwelchen Fixes, mal schauen. Finde ich sehr, sehr interessant.
Ich war nur etwas überrascht, gerade als ich nach Castro gesucht habe im App Store. Und ich bin ja im US-App Store angemeldet. Ich habe zwar Castro gefunden dann, aber an der ersten Position, wenn ich Castro einfach nur eingebe, kommt Gay Station Castro Find Hot Gay Men.
Okay. Snap.
Dann kommt Castro
Fashion Show. Ich dachte, sie hätten Castro als Fidel Castro aus Kuba komplett gesperrt. Nee, dieser Suchterm ist nicht erlaubt.
Also ich, nur so als Hinweis,
so, wenn das, jemand da sucht. Ja, das war so noch mein Ding. Oh, und vielleicht kann man das auch noch erwähnen. Ich hatte ein, ich schiebe seit neuestem einen Hass auf Syncing. Dropbox nehme ich da mal aus, weil es meistens funktioniert. Aber tatsächlich hat sich das von mir so hochgelobte Instacast-Syncing einmal schwer verschluckt. Und es hat mich so in Rage versetzt, dass ich gesagt habe, scheiß drauf. Ich schalte es ab und ich höre jetzt einfach nur noch übers iPhone. Das ist mir zu blöd. Und genauso kann ich vielleicht noch erwähnen, ich weiß nicht, ob es aufgeschrieben hat, da in den Shownotes. Ich habe jetzt ein für alle Mal Outbank gelöscht von meinem iPhone. Ich glaube, das hatte ich vorher schon mal erwähnt in einer älteren Folge, aber ich habe es mittlerweile auch auf dem Mac gelöscht und habe es durch Money Money ersetzt. Kann alles, was ich brauche. Es kam sogar seitdem für Money Money ein großes Update raus, das Tagging auch automatisiertes hinzufügte, funktioniert auch ganz okay. Ist eine simple App, synkt nicht. Ich weiß, ist dein Problem, weil ich brauche ich nicht auf ein iPhone. Komischerweise verstehe ich nicht, warum. Bei mir selbst, aber es ist unglaublich schmerzhaft gewesen die letzten Wochen mit Outbank. Ich habe Schweißperlen auf der Stirn, wenn ich nur daran denke, ich müsste mal Outbank starten, weil starts ist und dann denkst du, okay, fass es einfach mal für 20 Minuten nicht an, bis dieser ich synke gerade oder ich versuche es zumindest, Button oder Icon nicht mehr auftaucht, weil er geht weg, dann kommt er wieder und dann ist immer nur die Hälfte da und dann kommt er nochmal nach 5 Minuten. Es ist fürchterlich. Konnte ich nicht mehr ausstehen und jetzt mache ich Money Money an. Der lädt die Daten von den Bankservern und dann ist fertig.
Ich kann alles von dem, was du sagst, nachvollziehen. Ich finde,
ja, du brauchst halt die iOS-App.
Durchaus auch schwierig, aber es geht leider nicht. Ich brauche eine iOS-App. Für mich ist das komplette Online-Banking total sinnlos.
Ich mache alles auf Mac, machen kann, das reicht
mir
raus.
Weil bei mir ist es halt, geht's in die Mobile-Tan, die kriege ich eh aufs iPhone geschickt. iPad ist sogar tatsächlich so die Hauptplattform, wo ich eigentlich das normalerweise mache. Und es bleibt leider die einzige Möglichkeit. Was habe ich gemacht? Naja, ich nutze es auf dem Mac fast gar nicht mehr so viel, sondern mache oft die Sachen halt einfach nur auf dem iPad. Dann, wenn es nur auf einer Plattform nutzt, geht's ja.
Ja, eben.
Nee, ich hab's
schiebst du ab und zu mal mal ein Backup.
Ich habe Syncing noch an, weil ich mittlerweile schon so ungefähr rausgehe, wie man damit umgehen kann, dass es nicht nervt. Aber es ist, gebe ich dir völlig recht, das Syncing ist ziemlicher Krampf. Das liegt, glaube ich, aber gar nicht so sehr nur an den Jungs, sondern schlichtweg auch daran, wie halt eben so dieser HDCI-Standard an sich funktioniert. Und dass, wenn der sowas halt grundsätzlich unterstützen würde, dass man sowas auch quasi flaggen kann und ähnliches, ich glaube, okay, dann wäre das nicht das Problem.
Das stimmt.
So oder so, Money Money, gebe ich dir völlig recht, ist auf dem Mac die beste App, die man im Banking-Bereich hat. Ich habe es ja eine Weile auch ausprobiert, aber sie hat ja leider kein Pendant auf dem iPad.
Man könnte halt auch argumentieren, dass es hier und da halt recht featurefrei ist, weiß ich nicht. Also mich stört das halt nicht. Ich finde es übersichtlich, es hat genau die drei Features, die ich brauche. Es hat eine, ja, nee, und dann Tagging ist jetzt, wie gesagt, gekommen. Das ist super.
Ja.
Es ist schnell vor allem, es ist schlicht.
Ja, also generell kann ich dir völlig zustimmen. Ja, dann haben wir noch, sehe ich gerade noch ein Thema.
Haben wir noch was?
Ja, dein Lieblingssoftware, meine wahrscheinlich meist Hasssoftware, 1Password.
Ach, großartig. Ach. Also, es ist auch schon wieder eine Ewigkeit her, aber ich erwähne es trotzdem nochmal. Das
ist das hässlichste Stück Software, was ich so momentan kenne.
Oh.
Das Schlimme ist, ich habe es sogar noch installiert.
Nee, und zwar, ich muss selbst mal gucken, welche denn, warum ich das überhaupt aufgeschrieben hatte. Ich glaube, ah ja, genau, für ein Mac ist die 1Password 4 gekommen. Und ja, ein paar neue Features, ganz toll. Auch da sind, glaube ich, mittlerweile wieder ein Punkt-Release rausgekommen. Du kannst jetzt mittlerweile, du kannst ja Freeform-Felder auswählen und die kannst jetzt auch definieren, ob sie als Passwort-Feld zählen und damit werden sie automatisch durch diese Punkte ersetzt, wenn du das möchtest. So, solche kleinen Features sind jetzt hinzugekommen. Nee, aber warum ich das eigentlich aufgeschrieben habe, ist, ich habe das jetzt mal genutzt, um viele meiner Passwörter einfach mal wieder komplett neu zu machen. Wenige, die ich doppelt benutzt habe, habe ich jetzt verändert, dass sie halt logischerweise nicht mehr doppelt benutzt werden. Fast alle ersetzt. Ich habe auch mal gelernt, dass ich jetzt irgendwie doch meine Bankpasswörter ändern kann, ohne dass gleich irgendwie alles explodiert. Das habe ich auch mal gemacht. Wobei, witzigerweise, ich weiß nicht warum, aber von allen Dingen, die ein Passwort brauchen, sind die bei Banken am restriktivsten, was die Länge anbelangt.
Ja, sie sind sehr oft die unsichersten Passworte festlegen. Ganz klar, kennt teilweise Banken, da kannst du eine sechsstellige Zahl festlegen.
Ja, aber gerade sagen, ja,
das
Zahlen,
ist, ich glaube, Sparkasse macht das bis heute noch so oder so.
Das verstehe ich bis heute nicht. Naja, egal. Ja, ich glaube, das war es eigentlich auch schon. Und ich glaube, da wollte ich, genau in dem Zuge bin ich dann von Outbank und so weg und hab dann Money Money eingestellt. Das ist echt toll.
Mein Passwort ist ja für mich persönlich
die Hölle auf Erden.
Ich
kann ohne nicht mehr
leben. Ich muss leider sagen, 1Password ist für mich die absolute Hölle auf Erden. Das ist aus meiner Sicht die überflüssigste App, die es überhaupt gibt, wenn Apple in Mavericks einen besseren Job gemacht hätte mit iCloud Keychain. Ich finde, habe mich als das krasseste Feature überhaupt in iOS 7 und Mavericks habe ich mich gefreut auf iCloud Keychain. Und es funktioniert mittlerweile ja auch ganz in Ordnung, dass man, wenn man auf einer Website ist, halt ein Passwort vorgeschlagen bekommt. Soweit die Theorie. Jetzt gibt's einige Websites, die sagen, ja, nee, sorry, hier kannst du kein Passwort speichern, hier kriegst du auch keins vorgeschlagen, weil die Webseite sagt, ich möchte keine Passworte speichern. Das bringt dann schon mal das Ding aus dem Konzept. Das ist natürlich ein Problem, was 1Password nicht hat, weil es nicht auf die Website reagiert, sondern halt schlichtweg unabhängig davon. Ja, man kann aber trotzdem auf Seiten, die nicht erlauben, dass ein Passwort gespeichert ist, kann man natürlich trotzdem den Login in 1Password speichern und den abschicken. Der wird zwar vielleicht nicht automatisch ausgefüllt, aber man könnte ihn dann halt eben, eben dort reinpacken. iCloud Keychain ansonsten klappt aber, das ist nur ein Randproblem, das klappt auf den meisten Seiten ganz gut. Die Passworte, die vorgeschlagen werden, sind, ja, würde ich mir wünschen, dass man da irgendwie irgendwo in einem Setting einstellen kann, was für eine Art von Passworten das ist. Ich verstehe nicht so ganz, warum sie nur diese Buchstaben-Triple mit Bindestrichen da irgendwie
zulassen.
Nee, sie hatten vorher halt immer in der Keychain generell, konntest du ja Passworte generieren und da konntest du verschiedene Sachen einstellen. Und die hatten da ein paar schöne Schemata gehabt für Passworte. Was ich immer gerne mochte, war so zwei Kunstworte, zwischendrin eine Zahl und noch ein Sonderzeichen oder sowas. Sehr schwer zu knacken, aber sehr gut zu merken.
Okay.
Und ich bin so ein Typ, ich versuche mir schon die wichtigsten meiner Passworte einfach auch zu merken, weil wenn ich mich irgendwo mobil einloggen will, will ich halt nicht irgendwo nachgucken müssen. Das ist für mich das ist der absolute Schwachsinn. Also das kann ich anders sagen. Ja,
das ist ein kleiner Stolperstein. Das ist kein kleiner Stolperstein. Aber wenn ich an meine Passworte nicht rankomme, dann tut's auch der böse Feind nicht.
Das ist völlig okay, aber da ist einfach sorry, ist totaler Usability-Fail. Ja. Ich möchte nicht, wenn ich mich mobil irgendwo einlogge, erst mich irgendwie mit einem hoffentlich dann komplexen Passwort, sonst macht das Ganze überhaupt keinen
Selbstverständlich.
Sinn. Selbstverständlich. Erstmal in 1Password einloggen, damit ich dann mir das Ding raussuche und dann
im 1Password... Vorher synkt's erstmal noch, weil es hat ja kein Background. Stimmt, es hat überhaupt keinen Background-Sync.
Whatever.
Was auf Rechnung.
Dann kann ich natürlich entweder im 1Password-Browser dann direkt auf die Website gehen. Das ist sowas, das ist mir grundsätzlich zuwider. Ich benutze keine App
den benutze mit in dem
Browser. Oder ich kopiere es halt raus und gehe dann wieder zurück eben in die in den normalen Browser. Sorry, das ist einfach der absolute Käse.
Ja, und das stimmt. Auf iOS benutze ich es auch ungerne.
Es macht auf selten, iOS schlichtweg keinen Sinn. Es ist eine furchtbare App. Beziehungsweise einfach furchtbar gelöst von dem ganzen
Flow her. Auf Mac brauche ich kann nicht, ich kann nicht mehr ohne browsen.
Ich war bei iCloud Keychain. Das Ding hat es eigentlich gelöst, aus meiner Sicht. Man müsste die Passwort ein bisschen konfigurieren können, aber dann kann das Ding halt ganz problemlos dir ein Passwort vorschlagen. Es klappt hervorragend. Du kommst auf Websites, du kriegst automatisch, dein Passwort da eingetragen. Du musst dich nicht um nichts kümmern. Klasse. Im Übrigen auch für Kreditkartendaten funktioniert hervorragend. Du kannst Kreditkarten damit speichern. Der erkennt es, ja, aber nicht so. 1Password hat es noch nie automatisch irgendwo ausgefüllt und hat mir ein Drop. Ich gehe in ein Kartennummernfeld ein und er bietet mir automatisch ein Dropdown an, sogar noch schön mit Logo und sowas, welche Kreditkarte ich da einfüllen will. Das hat ein 1Password noch nicht hingekriegt. Das finde ich. Also ich habe es so noch nicht gesehen.
Soll ich dir zeigen?
Kann ich dir nachher zeigen? Kann ich sehen. Das ist scheiß Tool. Ich will auch nicht, dass es das an kann. Das sonst kann ich nicht mehr meckern. So oder so. Ein Riesenflaw in diesem ganzen Ökosystem von diesem iCloud Keychain.
Ja.
Ja. Sie haben halt an Browser gedacht. Ist ja schön. Dass aber im mobilen Ökosystem vielleicht Browser einloggen nicht das zentrale Problem ist, sondern ich habe eine App runterlade und ich halt in meinen gerne in meine App das Passwort halt reingesynkt haben möchte. Ja, nee, ist halt nicht.
Das heißt, du kommst auch nicht an die Passworte dran.
Ich komme schon an die Passworte dran, aber es ist umständlich. Hm. Ich kann halt auf dem iPhone kann ich in Einstellungen gehen, Safari, Save Passwords und kann da mir die Passworte angucken.
Hm.
Da sehe ich die halt für die verschiedenen Seiten. Da muss der reingehen, dann muss die rauskopieren und dann gehe ich quasi in die App und füge es da ein.
So.
Sorry, das Trick.
Damit ist es für Apps eigentlich genau der gleiche,
für Apps
wenn ist nicht schlimmere löst es Workflow.
Nicht. Nee, schlimmer finde ich nicht. Ich finde tatsächlich, man kommt besser dran als über die scheiß 1Password-Nummer, weil ich halt meinen normalen Gerätecode in den Kram verwenden kann. Aber ich finde das an sich leider nicht das, was ich mir erhofft hatte. Und ich verstehe es auch ehrlich gesagt nicht, weil die Apps ja genauso im Hintergrund sich verbinden eben mit den entsprechenden Websites.
Mhm.
Und dann wäre es aus meiner Sicht relativ simpel, zusätzlich einfach anzubieten, naja gut, du loggst dich auf eine Booking.com-App ein oder sowas, gibst dein Passwort ein und man speichert es halt eben auch in der iCloud Keychain. Ich würde ja nicht mal erwarten, dass er das unbedingt dann auch in der Browser-Version hat. Da wäre ich sogar noch zufrieden damit, wenn er das für die Apps zumindest speichern würde. Aber typischer Fall ist, ich habe halt irgendwie ein neues iPhone oder ich habe ein iPad, habe da die gleichen Apps, will ganz gerne, dass die sich halt einloggen können und ich versuche halt schon auch verschiedene Passworte für verschiedene Seiten zu verwenden. Ja, und dann
also im Prinzip willst du sowas nicht. Wie es ja mittlerweile für diese Privacy Settings gibt, wo dich eine App fragt, darf ich auf deine Passworte zugreifen und gucken, ob du ein Login für mich hast. Das im das Prinzip ist gerne. Es das. Ja. Genau. Oder auf Mac eine App, die du startest, die schön sortiert und vielleicht mit Kategorien, was bla bla, die ermöglicht, auf deine Passworte zuzugreifen. Eigentlich klingt's danach. Macht ja auch irgendwie Sinn. Und gerade auf iOS gesagt, in diesen Privacy-Settings
drin. Ehrlich gesagt, möchte ich überhaupt keine Passworte mehr sehen.
Das wäre zum Beispiel nicht eine Frage. Was ich mich frage, was ich ja bei 1Password unter anderem toll finde, ist, wenn jemand an meinem Rechner sitzt und ich nicht möchte, dass er auf meine Passworte zugreifen kann, locke ich meine Keychain. Ja, und jeder kann auf meinem Rechner in Anführungszeichen machen, was er möchte. Wie ist denn das mit dieser Apple Keychain dann? Du entsperrst ja nichts. Du hast ja immer Zugriff drauf, ne? Wenn ich jetzt an deinen Rechner gehe und du sagst hier, guck mal hier im Browser und dann gehst du für eine Minute aufs Klo. Genau. Ist richtig, dann kann ich ja auf alles.
Weiß ich nicht ganz, muss ich ehrlich sagen, müsste ich sogar.
Weil das wäre tatsächlich, ich will es nicht schlecht reden, aber das wäre tatsächlich ein bisschen blöd.
Ich müsste irgendwas behaupten, ich kann es ja ehrlich gesagt nicht sagen. Hm. Du könntest es natürlich umgehen, indem du da, ja, nee, weiß ich wirklich nicht. Ich bin arbeitssuchend nicht. Also
sprich, nee, schon klar, mein Rechner auch nicht geht unbedingt. Niemand,
ja, Punkt. Den sperre ich halt, wenn ich nicht dran bin und ich möchte halt, das ist das Allerwichtigste, mich interessiert, sag ich jetzt mal echt ein bisschen provokant, mich interessiert ein Scheiß, ob jetzt irgendwer theoretisch da mein Passwort verwenden könnte, weil das sehe ich auf andere Art und Weise ab, dass nämlich erstmal gar niemand da dran geht und dass ich halt ein sicheres Masterpasswort habe für den Rechner. Aber ich möchte in der Zeit, wo ich da dran sitze,
ja, schon klar.
Will ich mit dem Scheiß nichts zu tun haben, möchte aber ein gutes Gefühl haben, dass ich idealerweise für alle Seiten, die ich da draußen irgendwo verwende, ein unterschiedliches Passwort habe oder zumindest mal für viele ein anderes habe und für so ein paar unwichtige kann das von mir auch mal die gleichen sein. Aber und das würde ich gerne sicherstellen. Ich meine, ich merke mir viele Passworte, aber mittlerweile hat man so viele Logins, ich glaube, das geht jedem von uns so. Und wenn man die wirklich überall verschieden haben will, da komme ich auch an meine Grenzen. Wenn es noch sichere Passworte sein sollen, die kann ich mir auch nicht alle merken. Mhm. Oder ich merke es mir vielleicht sogar, weiß aber nicht mehr genau, auf welcher Seite ich jetzt welches verwendet hatte.
Aber da fällt mir ein, Powerpack von Alfred Feature, es unterstützt 1Password. Ich kann mich direkt mit Alfred in 1Password, über Alfred in 1Password direkt im Browser Seiten öffnen. Hammergeil.
Es tut mir leid.
Was ich sprach.
So funktioniere ich nicht.
Aber ich behandle
nicht meine Denkweise nach Workflows, die sich andere ausgedacht hat, umstellen.
Ich behandle halt meine Passwortliste, tatsächlich wie meine Kontakteliste und meine Musik-Library. Das ist mir fast wichtiger als mein Augapfel. Das wird vom Feinsten gepflegt und ich will da kein Tool reinsprechen haben. Also im Sinne von, gib mir einfach mal ein Passwort, ich speichere schon den Rest. Und dann speichert er irgendwelche witzigen URLs und du denkst so, ja, okay, irgendwie funktioniert's immer. Aber da brauche ich Kontrolle drüber. Und witzigerweise fällt mir gerade ein, eins deiner Features, was du immer wolltest, dass nämlich 1Password, wenn du ein Passwort änderst oder dich mal mit einem oder geändert hast, ohne dass es 1Password mitbekommen hat und dich danach mit dem neuen Passwort in einem 1Password bekannten, auf einer 1Password bekannten Webseite einloggst, dann fragt es, ob du das speichern möchtest und fragt sogar, wenn du mehrere Logins für die Webseite hast, welches dieser Logins mit dem neuen Passwort verändert werden soll. Also das ist ganz cool.
Bis auf, dass dieses Feature in der allerersten Version von 1Password schon lange gut funktionierte und sie es dann über 3 Generationen gefühlt entfernt.
Na, das Updaten nicht, aber das Nachfragen, ob du ein neues Passwort für eine neue Webseite speichern möchtest, das meinst du, das hat...
Natürlich hat das Replacen funktioniert.
Hat es schon mal
Es ging immer, ne? Es hat wunderbar funktioniert und plötzlich ging es nicht mehr. Und das über 3 Versionen
hinweg. Du musst auch mal Features entfernen, damit du so 3 Versionen später als neu anpreisen kannst.
Die Jungs von 1Password haben es einfach nicht geblickt. Diese Software ist einfach von vorne bis hinten verkackt. Ich finde die so unlogisch. Ganz im Ernst, ich weiß, du bist ein Fanboy von dem. Guck dir das Teil mal an auf dem iPhone und auf dem iPad und gleichzeitig auf dem Mac dem gegenüber. Die hatten bis vor kurzem, ich weiß nicht mehr in welcher von beiden Versionen, hatten sie Logins und Accounts.
Ja.
Das haben sie plötzlich entfernt in einer der Versionen, in der anderen gibt es noch.
Genau, und deshalb ist jetzt...
Was ist denn das?
Das ist jetzt wieder Kontinent.
Die Jungs denken einfach nicht nach. Das geht jedes Mal so. Die denken irgendwas von hier bis einen halben Meter weiter.
Das kann man vielleicht nicht abstreiten.
Den Rest, irgendwie machen sie es dann schon.
Ja, das stimmt schon. Kann man nicht abstreiten. Das ist ein bisschen wie deine To-Do-App da. Wie heißt sie?
OmniFocus. Absolut genau. Ich könnte mich über OmniFocus tatsächlich genauso aufregen, aber da habe ich momentan eine Wahl. 1Password habe ich leider keine Wahl.
Oh, es gibt viele sogar kostenlose.
Ja, aber keine Multiplattform sind.
Na, Multiplattform schon, aber nicht mit dem Integrationslevel wie das von Apple, klar.
Und das ist, Apple hat einen richtigen Schritt gemacht und ich hoffe wirklich inständig, dass sie in der nächsten Version von Mavericks oder ähnliches oder iOS, dass sie diese iCloud Keychain nochmal so ein bisschen aufbohren, weil an sich finde ich sie okay. Ich benutze die jetzt überall, wo es geht. Sie geht halt leider nicht überall und gerade dieses App-Thema, da würde ich gerne eine Lösung für haben. Ich möchte das in
Privacy-Settings, ist doch ein perfektes Ding,
wo haben kann, ja.
Du startest eine App und weiß ich nicht, Dropbox zum ersten Mal und im Login-Screen sagt Dropbox, hey, ich würde gerne auf deine Keychain zugreifen dürfen, darf ich das? Dann sagst du, ja, hey, ich habe hier ein Login gefunden von dem und dem, soll ich das so benutzen? Ja. Bumm, aus, fertig. Wäre ja zumindest jetzt so usability-technisch irgendwie ganz einfach.
So in der Art fände ich das gut. Ich meine, so funktioniert es ja theoretisch auch, wenn ich irgendwo einloggst in irgendeiner App, die Dropbox oder sowas Connection haben will oder wenn du auf Facebook dich als Connection nutzen willst, dann geht er ja auch quasi in deine Facebook-App. Nutze es zur Autorisierung und schick dich dann wieder zurück. Genau. Und genau sowas würde ich mir dafür auch vorstellen.
Genau. Weil so ähnlich können wir
also ich finde das aktuell total blöd.
Das stimmt. Also, halten fest, es gibt Raum für, wie sagt man auf Deutsch, Improvement?
Verbesserungen.
Ja.
Ja, das wäre dann so das Wort zum Ende der Folge.
Das mit anderthalb Stunden war ein Schuss in den Ofen.
Wie lange waren das jetzt?
Wir sind jetzt bei 2 Stunden und 17 Minuten und 30 Sekunden.
Na, das ist ja noch ganz okay.
Wirklich?
Ja. Hm. Was jetzt bleibt mir noch zu sagen? Wir werden mit Sicherheit vor dem Weihnachtsfest genau keine Folge mehr aufnehmen.
Deswegen, ja, das ist auch in 3-4 Tagen.
Würde ich sagen, frohe Weihnachten. Ich möchte mich auch mal weiter aus dem Fenster lehnen und sagen, ich wünsche einen guten Start. Wir wünschen einen guten Start ins Jahr 2014.
Wie kann man sich da weiter aus dem Fenster lehnen? Das ist einfach, naja, ein Fakt, oder?
Das heißt, wir werden auch zwischen den Jahren vermutlich keine neue Folge aufnehmen.
Ich glaube, das erwartet keiner mehr, nachdem wir 3 Monate nicht mehr gepodcastet haben.
Ja, gehe ich auch von aus. Ja, zockt viel.
Mm.
Falls jemand noch eine Xbox One haben will, ich habe noch eine über hier, aber also verschenken kann ich sie nicht. Ansonsten...
Nee.
Ja.
Was gibt's noch?
Nix.
Wir sehen uns im neuen Jahr wieder.
Hören uns im neuen Jahr wieder. Könnte ich auch einen Videopodcast machen, dann sieht man uns.
Videopodcasts sind...
Ich hätte mal irgendwie Bock drauf.
Oldschool. Ja, das ist Schwassen.
Brauchen wir nur eine andere Mikrofontechnik, weil ich werde nicht die ganze Zeit mit dem Headset dran.
Für Videopodcasts sind wir 10 Jahre zu alt. Im Speziellen, aber selbst ich nicht. Ich glaube, in deinen Ohren klingt das komisch, ich trotzdem nicht. Sind keine YouTube-Leute. Das ist.
Ja gut, das stimmt. Ich bin auch kein YouTube-Mensch.
Wenn du nicht YouTube-Type bist, dann brauchst du auch gar nicht mit Videopodcasts anfangen. Ich weiß. Vertrau mir mal. Das ist
so oder so, in diesem Sinne, viel Spaß. Hoffen wir, hattet ihr bei dieser Folge. Wir hatten es jedenfalls beim Aufnehmen. Lasst euch feiern.
Ich habe mich ja persönlich hier 2,5 Stunden durchgekämpft.
Ja, bis zum nächsten Mal, würde ich dann sagen.
Tschüss.
Ciao.